Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Kaltschnäuzig, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, wir heißen jetzt meinsportpodcast.de, nicht mehr meinsportradio.de. Seit November ist das nun so der Fall, aber kein Grund, nicht auf online zu gehen. Wir sind wieder mit dabei. Der Winter hat schon angefangen. Es wird richtig kalt jetzt mittlerweile in Deutschland, gerade diese Woche. Wir sollen wirklich Minustemperaturen dazukommen und auch die ersten Sportler sind natürlich schon aktiv gewesen. Wir haben die Skispringer und die Skialpinen-Leute, die schon aktiv gewesen sind, die Saison schon gestartet haben, und das ist natürlich jetzt Zeit, die kleine Vorschau zu starten. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff, ihr kennt mich schon aus der letzten Saison, ich bin wieder mit dabei, aber wir haben ein komplett neues Team, deswegen sind wir auch etwas spät dran mit unserer Vorschau, aber wir haben sehr, sehr viel Qualität eingekauft im Sommer und die wird jetzt auch dabei sein, die wird uns unterstützen in diesem Saison, und dann gucken wir natürlich drauf, wer das natürlich ist, machen auch den Anfang mit einer kleinen Vorstellung, und dann begrüße ich erstmal an allererster Stelle den Benny. Hallo Benny.
Jo, hallo, ich bin Benny, wie schon gesagt, ja.
Ja, Benny, vielleicht erzählst du grüßen kurz was zu dir. Was sind deine Lieblingssportarten und wie bist du zum Wintersport gekommen?
Ich finde Biathlon von den Wintersportarten zumindest am besten. Ansonsten ist Fußball natürlich auch recht präsent in Nürnberg, auch wenn nicht allzu erfolgreich. Und ansonsten finde ich auch noch Tennis ganz interessant. Aber zum Wintersport bin ich eigentlich so gekommen, dass es einfach im Fernsehen lief. Meine Eltern haben es geschaut, dann habe ich es mitgeschaut und fand es irgendwie recht interessant. Und seitdem schaue ich selbst sehr gerne. Und jetzt bin ich hier und erzähle drüber. Ja.
Genau, eine gute Entscheidung auf jeden Fall, darüber zu reden, weil wenn man was sieht und auch ein bisschen dann Expertise sich in die Jahre aneignen kann, kann man auch darüber reden. Das ist gar nicht so schwierig, wie man es eigentlich denkt. Und dann können wir zu zwei weiteren Leuten, die noch mit dabei sind. Dann fangen wir einmal mit dem Tobias an. Tobias Ruff ist derjenige, der von T-Online, der für T-Online schreibt und uns diese Saison unterstützen wird. Tobias, auch mal kurz zu dir. Wie bist du zum Wintersport gekommen und was sind deine Sportarten, mit denen du dich hauptsächlich beschäftigst bei T-Online?
Ja, servus zusammen. Zum Wintersport bin ich gekommen, eigentlich ähnlich wie Benny. Durch langweilige Samstag- und Sonntagnachmittage bei kalten Temperaturen. Schon als kleines Kind angefangen, mitgefiebert und inzwischen glücklicherweise auch beruflich dort gelandet und hatte das große Vergnügen, auch im Februar zum ersten Mal bei Olympia dabei zu sein. Und das hat natürlich nochmal eine tiefere Bindung geschafft. Bin ein großer Fan vom Skispringen, von Skialpin, aber auch Rodeln und nordische Kombination. Mag ich sehr gern.
Gut, das ist also auf jeden Fall gut. Und wir haben sogar noch österreichische Expertise dazu geholt. Das müssen wir auch sagen. Wir müssen ja auch unsere österreichische Zuhörerschaft erweitern und auch jetzt dazu gewinnen. Und dazu haben wir Lukas Sarra von Spox Österreich mit dabei. Hallo Lukas, am besten erklärst du auch ein bisschen was zu dir.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass ich da auch dabei sein darf. Ich bin der Lukas. Ich komme aus Wien, auch wenn die Berge in Wien jetzt auch nicht unbedingt so hoch sind, ist natürlich der Wintersport Pflichtprogramm in Österreich sozusagen, gehört zur Allgemeinbildung dazu, bin ich der Meinung, und da ist es natürlich recht nahe mit dem Wintersport und es war immer schon präsent. Ich freue mich auf die neue Saison. Ja.
Genau, da bist du mit Sicherheit nicht der Einzige. Wir freuen uns alle drauf und durften ja schon an diesem Wochenende so ein bisschen was davon erkennen. Da haben wir auch schon was aufgenommen beim Sportplatz, bei meinsportpodcast.de. Also wenn ihr da die ausführliche Nachberichterstattung haben wollt, solltet ihr unbedingt auch dort reinklicken und unsere Einschätzung zu den ersten Ergebnissen vom Wochenende hören. Wir machen jetzt hier die Vorschau, wir gucken voraus auf die wichtigen Sportarten im Wintersport und machen direkt den Anfang beim Skialpin mit den Damen natürlich. Als ganz Gentleman machen wir natürlich die Damen zuerst, wie es sich gehört. Ja, da gucken wir natürlich voraus auf die Damen, wer kann den Gesamtweltcup gewinnen. Und Benny, da gibt es eigentlich nur einen Namen, der in Frage kommt, Michaela Schifrin.
An ihr führt einfach kein Weg vorbei. Sie hat letzte Saison das Ding mit 600 Punkten Vorsprung gewonnen. Das ist schon enorm viel. Und ich meine, wenn man irgendwie jeden Slalom und Riesenslalom auf dem Podest wahrscheinlich sogar immer ganz oben beendet, dann gibt es da wenig Chancen, da irgendwie durchzudringen und an ihr vorbeizukommen.
Genau, zumal sie ja letztes Mal noch gelernt, wie man Abfahrt fährt, ist dort Fünfte im Disziplin-Weltcup geworden. Also von daher wird es ganz, ganz schwierig, sollte die überhaupt zu schlagen. Tobias, wollen wir schon die Kugel jetzt geben oder haben wir die Hoffnung, dass da vielleicht jemand gibt, der das vielleicht ein bisschen schwieriger macht, diese Dominanz zu halten?
Also wenn sie verletzungsfrei bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr irgendjemand diese Kugel ernsthaft streitig macht und ja. Wir wollen natürlich nicht, dass sie sich verletzt. Deswegen gibt es viele gute Skifahrerinnen, die dahinter anklopfen, aber der Rückstand, Benny hat es gesagt, 600 Punkte. Und auch du hast es angesprochen, Sebastian, wenn sie auch in den Speed-Disziplinen wirklich müsste, also wenn da jemand käme, der ihr annähernd das Wasser reichen kann, dann würde sie tatsächlich auch in diesen anderen Disziplinen, in den Speed-Disziplinen, in der Kombination voll reingehen. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, letzte Saison Zweitplatzierte war die Schweizerin Wendy Holtner mit den, wie gesagt, angesprochenen 600 Punkten Rückstand. Lukas, wir haben jetzt das erste Rennen schon gesehen, dass Wendy Holtner Fünfte geworden. Kann sie es wieder wiederholen, diesen zweiten Platz, oder wird das dann noch für sie sehr, sehr schwierig, das zu schaffen?
Ich glaube, es wird schwer für die Wendy. Die Wendy hat ja einen traurigen Rekord. Ich glaube, sie hat mittlerweile 13 Podestplätze oder 12 sind es und sie hat noch immer keinen Sieg im Slalom gefeiert. Ich sehe da einfach die Konkurrenz zu groß. Also Schifrin fährt ganz klar in einer eigenen Liga. Wir haben schon angesprochen, wenn sie müsste, dann könnte sie in allen vier Disziplinen an den Start gehen oder fünf Disziplinen sind sie eigentlich, so muss es richtig sein, und kann und zählt dort auch absolut zu den Siegkandidatinnen. Aber dahinter glaube ich nicht, dass sich die Wendy Holdener da unbedingt als klare Nummer zwei herauskristallisiert. Dafür kommen auch zu viele andere Fahrerinnen wie Lara Gut, Ilka Stewart zurück oder Anna Veit. Also da ist die Konkurrenz, glaube ich, zu groß, und es wird ein enges Rennen um den zweiten Platz. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube, wie sich die Saison entwickeln wird.
Ja, es wird ein enges Rennen mit Sicherheit um Platz 2 werden. Mit dabei sein wird wieder aus deutscher Sicht Viktoria Rebensburg, Benny, die letzte Saison Dritte gewesen zum Gesamtweltcup, hat ja auch die kleine Kugeln im Riesenslalom gewinnen können. Mit dem Auftakt, glaube ich, war sie ganz zufrieden, hat ein gutes Rennen gehabt, auch wenn der zweite Lauf nicht ganz so nach ihren Ansprüchen war, aber trotzdem, sie ist mit Sicherheit jemand, die dann auch um den zweiten Platz kämpfen möchte.
Ja, ich denke, sie gehört auf jeden Fall in diesen großen Block mit Kandidaten, die auf den zweiten Platz kommen können, mit rein. Aber ich denke, ihr Fokus liegt wahrscheinlich eben auf dem Riesenslalom-Weltcup, vielleicht auch bei der WM da eine Medaille irgendwie sich zu holen. Und ansonsten, sie kann ja auch einigermaßen gut Abfahrt und Super-G fahren. Vielleicht kriegt sie es ja hinten mit dem zweiten Platz. Das ist auf jeden Fall nicht unmöglich.
Genau, mit Sicherheit ist es nicht unmöglich. Und wer dann auch mit Sicherheit in der Diskussion sein wird, ist nur Sophia Gottsch, Peter Lechow und Tina Weihreiter. Wirklich viele Frauen, die dort mit dabei sind, die auch gerade in den Speed-Disziplinen wirklich sehr, sehr gut sind. Gerade Tina Weihreiter, sie hat den Super-G-Weltcup gewonnen. Sophia Gottsch den Abfahrts-Weltcup gewonnen. Tobias, können die beiden das wiederholen oder ist dann noch die Konkurrenz, die ja gerade auch im Speed wirklich sehr, sehr hoch ist, dann doch zu groß?
Ja, also Sophia Gottsch wird es nicht wiederholen können. Die hat sich den Knöchel gebrochen, noch im Oktober. Ich glaube frühestens, sie wird sich Richtung Weltmeisterschaft orientieren, wenn der Knöchel mitspielt. Aber ich glaube nicht, dass wir sie 2018 ernsthaft noch auf der Piste sehen in dem Weltcup. Ansonsten, ja, Tina Weihreiter, klar, nimmt natürlich auch den Rückenwind von Olympia mit, wo sie die Medaille, die sie unbedingt wollte, geholt hat. Und wer es verfolgt über die sozialen Medien, ich finde, sie macht einen sehr guten, einen sehr, sehr erfrischenden Eindruck. Die tut dem ganzen Ski-Weltcup auch unheimlich gut. Und ich traue es ihr zu. Ich glaube, dass das, was wir jetzt die ganze Zeit auch schon thematisiert hatten, was Lukas auch gesagt hat, eine Konsequenz aus dieser Dominanz von Schifrin kann natürlich auch sein, dass sich die Damen dann tatsächlich auch denken, was soll ich in Richtung Gesamtweltcup schauen, solange da so eine dominante Fahrerin ist. Ich konzentriere mich voll auf meine Spezialdisziplin, weil da kann ich dann tatsächlich auch mal die ersten Plätze angreifen. Und deswegen, ich glaube, jede einzelne Disziplin-Weltcup wird super spannend. Wir haben es ja auch gesehen, wir hatten 4 unterschiedliche Disziplinsiegerinnen letzte Saison. Und das ist das, was die Spannung dann hochhält. Auch im Hinblick Richtung WM natürlich.
Genau, und zumal die Abstände ja ziemlich klein waren, gerade im Abfahrt-Weltcup waren es nur 3 Punkte Unterschied zwischen Sofia Gottsche und der zweitplatzierten Lindsay Vonn, die jetzt angekündigt hat, dass sie ihre Karriere nach der Saison beenden wird. Lukas, was denkst du, was sind noch ihre Ziele? Möchte sie nochmal eine olympische Medaille holen? Möchte sie unbedingt diesen Rekord von Ingemar Stenmark brechen? Traust du dazu, noch 4 Siege in der Saison einzufahren?
Das ist sicher ihr ganz großes Ziel, das hat sie auch selber gesagt. Sie will wirklich die Marke von Stenmark einstellen und übertreffen. Dafür gibt sie auch sicher alles. Mit ihr wird absolut in den Speed-Disziplinen zu rechnen sein. Ich traue ihr das voll und ganz zu. Und auf die WM hin natürlich auch. Das ist der Saisonhöhepunkt von dieser Saison, von diesem Jahr. Da will jede Fahrerin in absoluter Topform sein. Und genauso will, dass sie die Lindsay Vonn auslegen, die ganze Saison, ja.
Genau, dann werden wir mal gucken, ob sie das schaffen kann. Ihre letzte Saison ist ja, wird mit Sicherheit im Weltcup fehlen, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht mehr die ganz großen Leistungen hatte, aber trotzdem noch immer eine Frau, die viel, viel, viel Öffentlichkeit wirksame Arbeit leistet, damit dann auch in Amerika, in einem großen Markt, dann auch der Wintersport dann auch so fokussiert ist, zumal mit Michaela Schiffen ja auch jetzt immer noch mit dabei ist, die dann vielleicht diese Rolle übernehmen kann von der Lindsay Vonn, auch wenn nicht so viel Drama für mich mit dabei sein muss, wie bei Lindsay Vonn, was ja teilweise in den letzten Jahren der Fall war. Benni, kommen wir noch auf 2 weitere Fahrerinnen, die letzte Saison ja ganz gut gewesen sind, aber vielleicht so ein bisschen unter ihren Ansprüchen. Lara Gut im Gesamtweltcup nur 12. geworden, hat dort ein bisschen Probleme gehabt, auch gerade in der Speed-Disziplin, also im Abfahrt war sie nicht ganz so stark und Anna Veit als 15. Denkst du, dass sie diese Saison besser zurückkommen werden und einfach da noch mehr angreifen wollen?
Ich denke auf jeden Fall. Bei Anna Veit hat man jetzt auch durch die Verletzung, die sie jetzt hatte, zuletzt schon meiner Meinung nach einen Formanstieg gesehen, war ja auch bei Olympia recht gut mit dabei im Super-G und ich denke, sie wird auf jeden Fall wieder vorne angreifen können, genauso wie auch Lara Gut, die eigentlich in allen Disziplinen gute Ergebnisse einfahren kann. Von daher rechne ich auf jeden Fall fest mit den beiden.
Genau, vielleicht können sie noch diesen ominösen 2. Platz hinter Michaela Schiffen eingraden. Das werden wir natürlich genau beobachten. Tobias, gucken wir noch auf die weiteren deutschen Fahrerinnen hinter Viktoria Rebensburg. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es schon ein bisschen dünn, weil so viele gute deutsche Fahrerinnen dahinter gibt es nicht. Wir haben es jetzt gesehen im ersten Slalom, da waren ein paar gute Ansätze mit dabei, aber dann doch für die ganz großen Würfe, Top 15 Platzierung wird es dann doch schwierig.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Es ist, es zieht sich eigentlich seit Jahren durch. Das hat damals die Konstellation mit Maria Höfel-Riesch als die absolute Ausnahmekönnerin. Und dahinter Viktoria Rebensburg, das hat eigentlich alles überdeckt, weil man immer gesagt hat, hey, wir haben ja 2 Läuferinnen mit dabei, die in allen Disziplinen, was natürlich auch dieser Flexibilität von Maria Höfel-Riesch zu verdanken war. Wir hatten im Endeffekt in jedem Wettbewerb hatten wir immer mindestens eine Deutsche am Start, die um das Podest oder sogar den Sieg mitfahren konnte. Und als Höfel-Riesch dann die Karriere beendet hat, stand plötzlich nur noch Viktoria Rebensburg da und man hat aus deutscher Sicht gemerkt, da kommt nichts dahinter. Und es haben jetzt über die Jahre zahlreiche Veränderungen auch stattgefunden, was das Trainerteam angeht, was den Unterbau angeht. Aber meine Befürchtung oder mein Eindruck ist jetzt auch, dass es da einfach dann tatsächlich an der individuellen Klasse fehlt, dass dahinter eine Generation kommt, die in dem ganz oberen Segment nicht mithalten kann. Ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir da einen Fortschritt nach vorne sehen. Jetzt der erste Slalom und auch der Riesenslalom in Sölden machen bisher nicht den Eindruck, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau, dem ist definitiv so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu Lukas, der natürlich aus seiner österreichischen Skifahrerin natürlich nah dran ist. Sie haben schon kurz angesprochen, Anna Veit, die mir auf dem Weg nach oben ist, Lukas ist und auch Bernadette Schilder hat jetzt einen guten Eindruck gemacht am Wochenende, Levi mit Platz 3 im Slalom. Wen hast du sonst noch aus österreichischer Sicht auf dem Zettel, die wir auf jeden Fall ein Auge drauf haben sollten?
Die beiden sind natürlich große Hoffnungen. Ich denke da aber auch an eine Kathi Gallhuber, die im Slalom Bronze gewonnen hat bei Olympia. Ich meine, die ist erst 21 Jahre alt. Die braucht noch ein bisschen Erfahrung, aber die zeigt schon richtig starke Läufe. in die generell haben wir bei den Technikdisziplinen starke junge Mädels dabei, die da durchaus für Spitzenplätze sorgen können. Bei der Anna Veit, nochmal zurück zu ihr, bei ihr geht es wirklich darum, dass sie auch ein bisschen Selbstvertrauen wiederfindet. Sie war sich bis kurz vor Saisonstart auch noch gar nicht so sicher, ob sie jetzt wirklich mit vollster Belastung einen Riesenslalom-Schwung fahren kann. Das hat sie auch selber gesagt, aber mittlerweile hat sie dieses Vertrauen wieder und ich glaube, das wird nur über die ganze Saison besser werden. Bei der Bernadette Schild haben wir eh schon gesehen, mit dem dritten Platz, die war überglücklich, die hat gestrahlt dann im Ziel schon. Die hat ja auch bei Olympia gezeigt, dass sie da richtig schnell Slalom fahren kann. Dann ist ihr leider dieses Missgeschick passiert. Also ich bin guter Dinge, dass wir auch bei den Damen richtig gute österreichische Ergebnisse feiern können.
Bin ich auch sehr gespannt drauf. Es wird mit Sicherheit ein spannender Winter hinter Michaela Schifrin, aber ansonsten denke ich auch, dass da gerade eine Speed-Disziplin doch viel Spannung verspricht. Da sind, glaube ich, viele Frauen, die da auch in die Podestplätze mitfahren können, die das auch möglichst spannend machen können. Wir machen jetzt hier die erste kurze Pause bei Kalsch90 und kommen gleich zurück mit den Männern natürlich und auch weiteren Disziplinen wie Biathlon, nordische Kombination. Also bleibt dran, hier bei Kalsch90 auf meinsportpodcast.de.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy.
Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kalt90, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben gerade die Frauen besprochen im Skialpin und kommen jetzt zu den Männern. Und wenn wir zu den Männern kommen, müssen wir über einen ähnlichen Dominator sprechen, wie es auch bei den Frauen gibt. Marcel Hirscher, derjenige, der in den letzten 7 Jahren jeweils den Gesamtweltcup gewonnen hat und jetzt anschickt, wieder neu zu gewinnen, hat schon am Wochenende bewiesen mit dem Sieg, dass er auch wieder da vorne mit dabei sein wird. Aber es war sehr, sehr knapp. Benni, wenn wir jetzt mal drauf gucken, Marcel Hirscher, ist er wirklich schlagbar in diesem Jahr oder denken wir schon, dass er doch den Titel dort wiederholen kann?
Ich denke, mit ihm ist auf jeden Fall, also er muss eigentlich Gesamtweltcup-Sieger werden, dann zum 8. Mal in Folge, das ist natürlich schon enorm stark. Aber ähnlich wie bei Michaela Schifrin, wenn es drauf ankommt, kann auch er nochmal eine Abfahrt oder ein Super-G fahren und dann Top-10-Resultat oder so bringen. Also das ist was sein Hauptkonkurrent Christoffersen wahrscheinlich nicht kann, deshalb auf jeden Fall ist er für mich auf 1 gesetzt.
Genau, Tobias, ich denke, du wirst wahrscheinlich wenig widersprechen wollen, auch wenn Henrik Christoffersen jetzt bewies hat, nur 900stel Rückstand. Er ist nah dran, aber es reicht halt leider nicht ganz.
Ja, ich glaube, dass er punktuell im Slalom den Marcel auch schlagen kann. Aber über eine gesamte Saison, wenn wir über den Gesamtweltcup sprechen, bin ich voll bei Benny. Er kann da natürlich viel variabler agieren als Hirscher kann variabler agieren, als es Christoffersen kann. Darüber müssen wir nicht sprechen, aber dieses Duell im Slalom, das wird schon heiß, auch Richtung Weltmeisterschaft.
Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und da wird ja Marcel Hirscher seine beiden Titel verteidigen. Ist ja Weltmeister im Slalom und im Riesenslalom. Und wenn diese 9 Sekunden Abstand ein bisschen auch schon drin drauf, dann ist die Saison spannend werden kann, dann haben wir auf jeden Fall ja auch einige gute Rennen und da müssen auch beide dann auf dem Top-Niveau fahren, damit sie auch ihre Rennen, beziehungsweise damit Marcel Hirscher das Rennen gewinnen kann und Henrik Christoffersen vielleicht wirklich dann diesen ersten Sieg schaffen kann gegen Marcel Hirscher, beziehungsweise überhaupt mal wieder gegen Hirscher gewinnen kann. Das ist ja nicht so häufig passiert. Lukas, wenn wir natürlich auch gucken, ins Gesamtweltcup, gibt es da noch andere, die man vielleicht auf der Rechnung haben müssen? Ich hätte eigentlich Axel Zwinner gedacht, aber der hat sich ja einen Bänderriss jetzt im Daumen zugeholt und damit wird es natürlich für ihn schwierig, den Platz 3 aus dem letzten Jahr zu wiederholen.
Ich glaube, diese Speedfahrer sind ja so verrückt, das ist, also wenn da im Daumen eine Verletzung ist, das beeinträchtigt dich nicht allzu sehr. Ich glaube, es ist natürlich im Slalom tragisch, deswegen hat der Felix Neurath auch auf den Slalom in Levi verzichten müssen, leider. Aber ich glaube, insgesamt wird das jetzt nicht so ein großes Handicap sein. Ich glaube aber trotzdem, dass sich der Gesamtweltcup nur zwischen Hirscher und Christoffersen entscheiden kann. Und warum? Weil wir sehen einfach über die letzten Jahre auch, dass es in den Speed-Disziplinen viel schwieriger ist, Seriensieger hinzulegen. Das, was wir im Slalom und im Riesenslalom gesehen haben von Hirscher und auch von Christoffersen, dass die immer vorne mitmischen, Da geht es in der Abfahrt und im Super-G viel enger her. Da geht es auch um Sachen wie die Startnummern. Wenn du jetzt eine niedrige Startnummer hast und da war aber schlechte Sicht und sollte dann irgendeine Rennunterbrechung sein während dem Rennen aufgrund von einem Sturz oder Ähnlichem, dann kann auf einmal die Sonne rauskommen und die späteren Startnummern sind im Vorteil. Das liegt beim Slalom alles viel enger zusammen. Das sind andere Faktoren nicht so wichtig. Deswegen glaube ich, dass die zwei Techniker, Hirscher und Christoffersen, sich das untereinander ausmachen werden und dass da ein Speedfahrer relativ wenig mitzusprechen hat.
Genau, zumal ja auch Slalom und Riesenslalom auch mehr gefahren wird, weil man dafür einen geringeren Hang braucht, also nicht so viel Hangfläche, wie jetzt zum Beispiel in Speed-Disziplin, wo es dann auch mal, wenn aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen vielleicht auch mal zu einem Ausfall kommen kann, das haben wir letzte Saison und in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal durchaus gesehen. Und ja, diese Speed-Disziplin, Benny, Lukas hat es gerade schon angesprochen, die sind wirklich sehr, sehr spannend gewesen in den letzten Jahren. Gerade auch Beat Feuls letzte Saison wirklich eine ganz schön starke Saison gehabt, erster im Gesamtwelt, also im Slalom, im Abfahrtsweltcup, so ist es richtig gewesen. Denkst du, der Schweizer Kugelblitz, der jetzt auch Vater geworden ist, kann diesen Coup wiederholen?
Ich denke, die Konkurrenz ist einfach sehr stark, ist auf jeden Fall möglich, aber man sollte einen Jans Röth, auch einen Don Zwindal, vielleicht sogar einen Thomas Dresen oder auch die Österreicher einfach nicht abschreiben, aber möglich ist es auf jeden Fall.
Ja, du hast gerade schon angesprochen, Thomas Dresen, Lukas, der ja letztens noch ein wirklich starkes Rennen gemacht hat, die Streif gewonnen hat und ja, mit seinen jungen Jahren, das muss man noch sagen, er ist am Ende Dritter geworden im Abfahrtsweltcup, also er ist ja auch einer von drei Deutschen in Speed-Disziplin, der wirklich sehr, sehr viel Spaß macht, mit Andi Sander und Peppi Fersten noch mit dabei, also Deutschland ist gerade im Speed-Bereich doch wirklich im Moment sehr gut aufgestellt.
Absolut, das sehe ich genauso. Ich finde, Thomas Dresen ist im absoluten Spitzenfeld der Abfahrt angekommen. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei der Einkleidung vom deutschen Team dabei. Da habe ich mit dem Thomas Dresen geredet. Ein paar andere Journalisten, die ihn nicht kannten, haben mich gefragt, wer er ist. Und das passiert dir natürlich jetzt nicht mehr. Ein paar Tage später hat er die Kitzbühel-Abfahrt gewonnen. Du hast das schon erwähnt. Für mich ist er durchaus in der Lage, bei jeder Abfahrt mittlerweile um den Sieg mitzufahren. Das freut mich sehr für ihn, weil er ein sympathischer Kerl ist. Und ich hoffe auch, dass das deutsche Abfahrtsteam, Speedteam insgesamt davon profitieren kann. Ja, ich denke da an einen Andi Sander, Josef Fersleben. Ich glaube, da besteht durchaus Potenzial, ja.
Auf jeden Fall besteht da durchaus Potenzial, zumal die ja noch, also zumindest teilweise noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Man merkt ja immer, wenn man Abfahrer ist, muss man gerade viel Erfahrung sammeln, weil dann doch wirklich einige Stellen dabei sind, die doch sehr, sehr schwer zu meistern sind. Da werden wir natürlich in den nächsten Jahren genau das Auge drauf werden. Und Tobias, gucken wir jetzt auch nochmal auf die Österreicher. Wir haben es gerade einmal ein bisschen getauscht. Matthias Mayer, Hannes Reichelt, Vincent Kriechmeier, die haben auch letzte Saison wirklich gute Leistungen in den Speed-Disziplinen gezeigt. Und da denke ich, wird es gerade bei der WM wirklich sehr, sehr spannend werden, wer dann auch den Titel in Super-G bzw. in der Abfahrt holen wird.
Ah, total, total. Also wie wir es ja insgesamt schon besprochen haben, es ist einfach in den Speed-Disziplinen so eng und so ausgeglichen. Und da spielen die Österreicher natürlich eine Riesenrolle. Sie kommen auch sogar noch qualitativ hochwertiger als die Deutschen, aus meiner Sicht zumindest, daher, weil sie einfach eine ähnliche Anzahl an konkurrenzfähigen Leuten, wenn wir über die ganz oberen Plätze sprechen, haben, die qualitativ für mich aber noch einen Ticken stärker sind. Also ich sehe im deutschen Team Thomas Dresen ganz klar vorne und Ferstl und Sander sind per se erstmal Top-10-Fahrer an einem guten Tag, kann natürlich an einem sehr guten Tag auch höher gehen. Und das ist bei den Österreichern anders. Ich schätze sie noch einen Ticken stärker ein als das deutsche Team.
Noch ein Ding stärker, und zumal auch gerade die auch in den technischen Disziplinen, wie sie ja sehr, sehr gut gesehen haben am Wochenende, jetzt in Levi 5 Fahrer unter den ersten 10, also da ist wirklich in Österreich viel, viel Qualität im Moment vorhanden, Lukas, da sind wirklich viele hochklassige Fahrer in den verschiedenen Disziplinen unterwegs.
Du hast es angesprochen, ja, in der Technik hinter Marcel Hirscher gibt's viele, viele andere junge Wilde. Der Manuel Feller ist mittlerweile auch schon ein Superstar in Österreich, der der wird überall erkannt. Gut, das ist vielleicht nicht so schwer bei ihm natürlich mit seinen langen Haaren, aber auch ein Michael Matt, ein Marco Schwarz, jetzt ein Christian Hirschbühl, die können vorne jederzeit, sind sie für eine Top-Platzierung gut. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass sie trotzdem noch nicht zufrieden sind, dass sie trotzdem wirklich auch um den Sieg mitkämpfen wollen und sich nicht zufrieden geben mit Top-10-Plätzen. Das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass da die Konkurrenz positiv ist, dass sie sich gegenseitig pushen, stärken im Training und dass sie einfach hungrig sind. Ja.
Genau, und das ist ganz, ganz wichtig, dass man hungrig bleibt und dass man immer wieder versuchen möchte, sich weiter zu steigern und dann auch an sich arbeitet. Das ist auch ein Thema, was die deutschen technischen Disziplinenfahrer machen müssen. Ist auch gerade mit der Verletzung von Felix Neureuther, der wahrscheinlich ein paar Wochen erstmal ausfallen wird, müssen wir mal genau gucken, wie fit er dann wird, wie mit dem Daumen gebrochen. Daumen ist gerade im Slalom, wir haben es schon angesprochen, nicht ganz so einfach dort zu fahren. Und dahinter müssen wir dann auch sagen, Benny, da fehlt es ein bisschen. Man hat Potenzial dort mit dem Stefan Lujic, mit der Linie Straße, die immer mal überraschen können, aber leider ist da die Konstanz das große Thema.
Genau, und Stefan Lujic kann sicherlich auch mal aufs Podest fahren in einem Riesenslalom, einen Linus Strasser. Bei diesen City-Events kann der auch gewinnen. Aber ansonsten, Fritz Dopfer wäre natürlich noch ein, den man ansprechen muss, aber da fehlt es zurzeit auch ein bisschen. Am letzten Punch hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, es fehlt wirklich so ein bisschen an der letzten Qualität, die halt im deutschen Team so richtig nur ein Felix Neureuther und auch jetzt ein Thomas Dresen haben. Vor allem in den Technikdisziplin.
Genau. Kommen wir nochmal zu dir, Tobias. Können wir nochmal so anderen gucken, so Leute, die vielleicht so ein bisschen unter dem Radar fahren. Ich fand zum Beispiel Clement Noel hat mich sehr überzeugt. Letzte Saison hat wirklich schon gute Ergebnisse gezeigt und jetzt auch in Levi starker Erster. Dann im Zweiten dann den Fehler gehabt, sodass er dann nicht mehr die Platzierung halten konnte. Wen hast du vielleicht sonst noch so an Fahrern, die man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte, auch gerade mit Blick auf die WM?
Ja, du hast Clement Noel angesprochen, Victor Mifa-Jondé, auch ein toller Skifahrer, wie ich finde, der sehr intuitiv fährt, der auch diese Lockerheit mitbringt und der auch auf den Slalom zum Beispiel spezialisiert ist. Und da kannst du natürlich relativ befreit auffahren, weil wenn du hinter Christoffersen und Hirscher landest, wird dir keiner einen Vorwurf machen. Dafür ist die Klasse von Hirscher und Christoffersen einfach zu groß. Und das ist in den technischen Disziplinen dann auch das Interessante, weil wir diese absoluten Spitzenfahrer haben, aber es dahinter so einen Pool gibt an vielen Fahrern, die wir da auf der Rechnung haben können. Ich hoffe zum Beispiel auch, dass Stefan Lujic, der über den wir gerade schon gesprochen haben, er war ja super drauf im letzten Jahr. Der hat zwei Weltcups gefahren im Riesenslalom, war zweimal auf dem Podest, hat sich dann das Kreuzband gerissen. Also wenn der zurückfindet und der deutsche Bundestrainer für die Herren, Matthias Berthold, hat gesagt, dass er eigentlich schon wieder auf einem ähnlichen Leistungsniveau ist wie vor seiner Verletzung. Also Mifa-Jondé, Lujic würde ich da schon auf dem Zettel haben. Einmal für Slalom, dann natürlich Noel noch. Und ja, in den Speed-Disziplinen, wenn wir alle aufzählen würden, dann würde es, glaube ich, den Rahmen der Sendung hier sprengen.
Wahrscheinlich schon. Und wir wollen nicht natürlich vergessen, Alexis Pontereur, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Auch jemand, den man gerade in dem Riesenslalom auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte, der dann auch immer mal wieder überraschen kann. Wäre auch, wenn es natürlich schwierig wird gegen die beiden Dominatoren, Henrik Christoffersen und Marcel Hirscher, aber er kann auch immer mal wieder überraschen. Hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, hat es ausgeschieden in Levi, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall jemand, den man auch dann beachten sollte, gerade auch mit Blick auf die WM. Wir machen jetzt hier die nächste Pause und nachdem wir jetzt den Ski-Alpin jetzt auch abgeschlossen haben, kommen wir weiter, kommen zu dem Skispringen der Männer, die auch am Wochenende schon gestartet sind. In Whistle hatten sie ihren ersten Auftakt und ihren ersten Springen. Und da gucken wir natürlich dann mal, wie sie sich abgeschnitten haben, beziehungsweise was das schon für Schlüsse gibt auf die neue Saison, wie man dort dann schon gucken kann, wie die Platzierungen dort sein werden. Also bleibt dran, hier bei Kaltschnäuzig auf meinsportpodcast.de.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown! Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Walter und Sebastian Müller, und bei mir sind noch meine Experten Tobias, Lukas und der Benny. Und wir wollen halt jetzt mal gucken auf das Skispringen. Da gab es am Wochenende schon das erste Springen in Whistler. Dort haben wir auch einen ausführlichen Bericht natürlich gemacht. Bei Sportplatz könnt ihr auch nochmal reinhören, damit ihr doch nochmal alles da auch zu erfahren könnt. Und auch mit dabei da gewesen ist und noch einen guten Wettkampf hatte, Kamil Stoch, Benny, der letzte Saison ja den Gesamtweltcup gewonnen hat. 4-Schanzentournee gewonnen hat, also von daher war es für ihn eine wirklich sehr, sehr starke Saison.
Ja, letzte Saison war wirklich beeindruckend von ihm, hat ja nach Sven Hannawald dann als zweites alle 4 Springen bei der 4-Schanzentournee gewonnen. Allgemein die zweite Saisonhälfte ab der 4-Schanzentournee wirklich dominiert, das war schon extrem stark und jetzt hat er eigentlich mehr oder weniger da angeknüpft.
Genau, mehr oder weniger angeknüpft hat es dann nur Platz 4 in Anführungsstrichen dann beim Einzelspringen, nachdem er im Teamspringen dafür gesorgt hat, dass seine Mannschaft das am Ende gewinnen konnte. Das Einzige, was ihm letztens ein bisschen gefehlt hat, das war vielleicht so die olympische Goldmedaille, beziehungsweise hat er ja gewonnen auf der Großschanze, so ist es ja richtig, aber dann trotzdem wirklich eine ganz, ganz starke Saison gewesen. Und dahinter war im letzten Jahr Richard Freitag, Tobi, der einen guten Wettkampf hatte insgesamt. Kann er diese Saison noch diese bestätigen und dann auch vielleicht sogar dann auch mal bei der 4-Schanzentournee angreifen, nachdem es ja dort nicht so gut funktioniert hat mit dem schlechten Sprung einmal?
Ja, also er hat den Whistler noch so ein bisschen im Team, fand ich's gut, aber im Einzel lag natürlich auch an den äußeren Bedingungen und an der sehr selektiven Schanze in Whistler, war er noch hinter den Erwartungen, aber das Potenzial hat er zweifelsohne und 4-Schanzentournee ist noch ein Stückchen hin, aber wenn er zu der Form aus dem Vorjahr findet, dann gehört er auch da zu den Top-Kandidaten und auch was den ganzen Weltcup angeht. Ich glaube, er hat jetzt einfach...
Auf jeden Fall sollte man ja auf der Rechnung haben. Aber auch natürlich einige weitere Springer, natürlich einmal die Norweger, aber auch die Österreicher. Zumindest mit Stefan Kraft, muss man ja sagen. Lukas, der letzte Saison gute Saison gezeigt hat, am Ende Platz 4 im Gesamtweltcup gewesen. Er ist wirklich jemand, der aus österreichischer Sicht, glaube ich, so der Einzige ist, der so ein bisschen das Fähnchen hochhalten kann, nachdem man ja vor ein paar Jahren noch wirklich sehr, sehr dominant aufgetreten ist. Traust du ihm zu, seine Medaillen zu verteidigen von der WM oder wird es für ihn noch sehr, sehr schwierig diese Saison?
Ich zweifle dran, ja, leider. Er war wirklich letztes Jahr noch irgendwie der Einzige, der so ein bisschen mithalten hat können, der ein bisschen, um die Podestplätze mitspringen hat können. Der Saisonauftakt hat aber gezeigt, dass Stefan selber, aber auch die Mannschaft insgesamt, ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Wir sind da natürlich erfolgsverwöhnt aus den letzten Jahren. Aber es schaut gar nicht so gut aus. Wir haben jetzt im Verband, wir haben einen neuen Skisprungtrainer mit Andreas Felder. Wir haben aber auch einen neuen sportlichen Leiter in der nordischen Abteilung des ÖSV mit Mario Stecher, dem ehemaligen Kombinierer. Also vielleicht braucht das auch noch so ein paar Wochen. Vielleicht auch noch jetzt nicht alles schlecht reden. Ich bin ja vorsichtig positiv gestimmt, dass das vielleicht in den nächsten Wochen dann besser wird. Und ja, das Highlight aus österreichischer Sicht ist natürlich das erste, dann einmal die 4-Schanzentournee. Und da gilt es, die Form bis dorthin zu finden.
Ja, wir wissen ja, die 4-Schanzentournee ist immer dafür bekannt, dass ein österreichischer Springer aus dem Nichts kommt und am Ende überall überraschen wird. Also von daher haben wir das
gemacht. Das ist der Plan, ja.
Okay, gut, dann wissen wir, was die Österreicher planen. Benni, gucken wir auf die Norweger, die ja keinen guten Saisonauftakt hatten, nachdem sie die Disqualifikation von Robert Johannes und dem Teamwettbewerb haben und dort nur dann Elfter gewesen sind und auch der Auftakt im Einzelspringen war halt nicht so stark. Sollten wir aus norwegischer Sicht jetzt Angst und Bange haben, dass sie die Saison nicht bestätigen können oder war das nur ein Ausrutscher?
Ich denke, dass einiges mit den Bedingungen zu tun hatte in Whistler. Ich denke auch, dass ist ein bisschen die Formkurve vielleicht dann doch eher Richtung Vierschanzentournee, Richtung Skiflug-WM oder der normalen WM geht und ausgerichtet ist, weil Skifliegen können sie und an sich können sie auch Skispringen, das haben sie ja letzte Saison schon gezeigt. Und daher, es ist nicht besorgniserregend, die Namen sind immer noch groß, man weiß, was da für Potenzial noch drin steckt. Wann es abgerufen wird, ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, aber ich denke, das ist nur noch eine Sache der Zeit, bis die wirklich wieder ganz vorne mit angreifen können.
Genau, da bin ich auch sehr gespannt. Das ist mit Sicherheit ein Team, was wieder vorne mit dabei sein wird. Auch gerade in den großen Chancen sind sie wirklich sehr, sehr stark schief liegen. Das können sie wirklich gut. Das haben wir auch in dieser Raw Air Tour gesehen, wo es ja über die großen Chancen geht. Und das machen sie wirklich sehr eindrucksvoll. Schief liegen muss da ein bisschen Andreas Willinger arbeiten. Da hat er so ein bisschen seine Probleme. Aber trotzdem mit dem Olympiasieg gerade ist er mit Sicherheit euphorisiert jetzt in die neue Saison gegangen. Auftrag war jetzt nicht ganz so gut, Tobi. Aber trotzdem, ich denke, Andi Willinger, den sollte man auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
Ja, man hat es im Einzelspringen gesehen. Ich glaube, dass Andi Wellinger auch einer ist, den wir perspektivisch Richtung Vierschanzentournee sehen können. Ich würde gar nicht den Gesamtweltcup mit ihm in Verbindung bringen. Ich glaube, Wellinger ist ein Sportler, der sich extrem fixieren kann auf diese Großereignisse. Man hat es bei Olympia gesehen, auch da war die Form vorher so ein bisschen durchwachsen. Das war immer in Ordnung. Und auf den Punkt war er da. Ich glaube, dass er diese Idee der Vierschanzentournee tatsächlich auch im Kopf hat. Das Potenzial ist zweifelsohne vorhanden und man muss ihn einfach springen lassen. Er hat natürlich den großen Vorteil, dass er nicht den ganzen Druck nur auf sich gelastet hat. Ich glaube, dass Lukas, korrigier mich, wenn ich das falsch einschätze, aber ich glaube, dass das gerade auch ein bisschen, auch schon letzte Saison, das Problem von dem Stefan Kraft ist, dass wirklich alles nur auf ihn schaut, weil er der Ausnahmespringer war. Und wenn dahinter nichts kommt, ist es, glaube ich, unheimlich schwierig, mit diesem Druck umzugehen. Und den hat Wellinger nicht, weil da hinten dran einfach 4, 5 Leute noch da sind, die tatsächlich, wir haben es jetzt am Wochenende gesehen mit Stefan Laie, die auch um den Sieg mitspringen können.
Ja, das kann gut sein, ja. Dass der Stefan Kraft wirklich einer ist, der dem Druck vielleicht nicht so gewachsen ist, wenn alles nur sich auf ihn fokussiert, das kann gut sein. Und mannschaftlich hat er die österreichische Mannschaft wirklich leider ein bisschen federn lassen. Ich denke da an einen Gregor Schlierenzauer, der vor kurzem erst gesagt hat, er will bei der Heim-WM, die wir ja Gott sei Dank in Seefeld haben in dieser Saison, im schönen Tirol, da will er Weltmeister werden. Und jetzt hat er leider gleich beim ersten Springen natürlich denkbar ungünstig sogar den zweiten Durchgang verpasst. Also da passt es einfach noch nicht so ganz. Ja. Sie haben mit Daniel Huber einen ganz jungen, relativ neuen, vielleicht ist das so ein Kandidat, der dann bei der Vierschanzentournee zuschlagen kann. Der wird extrem gehypt, das überrascht mich ein bisschen. Also der wird gehypt seitens des ÖSV. Er wird wirklich fast in jedem Medientermin irrsinnig gelobt, war im Sommer Grand Prix auch hat, glaube ich, einmal gewonnen, auch in Hinzenbach, wenn mich nicht alles täuscht. Letztes Jahr da einen 6. Platz beim ersten Springen gehabt und dann waren da nicht so die Top-Resultate dabei. Angeblich ist er gut in Form.
Gut, das notieren wir uns mal. Daniel Huber wird in den Top 5 bei den Skischanzenturnier kommen.
Ja, und es geht einfach darum, sich da,
ja. Ja, Lukas, wenn ich kurz einhaken darf, er ist auch tatsächlich ja in Deutschland ein Team. Also Martin Schmidt hat es in einem Interview gesagt und auch Sven Hannawald, auch die haben den Namen Huber in dem Ring geworfen.
Ja, ja.
Was ja eigentlich ungewöhnlich ist, wenn wir die Platzierungen uns mal einfach anschauen.
Genau, ja. Ich bin überrascht und wirklich erstaunt, dass der Name so oft vorkommt. Man darf gespannt sein. Ich hoffe auch wirklich für den Daniel selber, dass er daran nicht sozusagen ein bisschen zerbricht, sondern dass er einfach in Ruhe sein Ding durchziehen kann und anscheinend seine überragenden Trainingsleistungen auch wirklich dann im Weltcup umsetzen kann.
Ja. Ja, das haben wir natürlich dann noch genaues auf. Gerade mit Lukas haben wir jemanden, der den Österreichischen dann auch durchaus nahe ist. Ja. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Sportler, weil wir gerade das Thema Druck hatten, der vielleicht so ein bisschen an dem Druck, glaube ich, so ein bisschen dran hadert im Moment, Benni. Peter Preutsch war vor 2 Jahren der absolute Dominator gewesen und jetzt letzte Saison wirklich Probleme gehabt. Jetzt 15. im Gesamtweltcup gewesen, auch jetzt am Wochenende sich nicht so stark präsentieren können. Sehen wir nochmal den Peter Preutsch, der wirklich so stark gewesen ist vor ein paar Jahren.
Es ist sehr schwer zu sagen, finde ich. Er hat einfach diese Leichtigkeit irgendwie verloren und die hat er jetzt die komplette letzte Saison über nicht mal annähernd wiedergefunden. Ein einziger Podestplatz war da nur für ihn zu verbuchen. Auch ansonsten insgesamt die Slowenen, ich weiß noch nicht so ganz, wo das hingeht mit neuem Trainer und allem. viele junge Leute, die an sich das Potenzial haben, weit nach vorne zu kommen. Timi Seitsch oder wie auch immer der ausgesprochen wird, hat das ja jetzt auch schon gezeigt in Whistler als Fünfter oder so. Aber Domen Preolz natürlich ist auch die Frage, werden wir ihn jemals wieder so stark sehen, auch wenn er natürlich noch sehr, sehr jung ist. Man wird, denke ich, diese Saison ist ziemlich wichtig für ihn, für Peter Preolz. Ob er da vorne nochmal rankommen kann oder ob es jetzt irgendwie einfach nicht mehr reicht für ihn.
Genau, das wird für ihn sehr, sehr spannend zu sehen. Dann auch allgemein, ich finde, den slowenischen Skisport muss man jetzt, glaube ich, genau beobachten, wie jetzt dort der Umbruch stattfinden kann, beziehungsweise der neue Trainer, was er dort wieder erreichen kann, ob er die Mannschaft wieder dorthin führen kann, wo sie mal vor 1-2 Jahren standen, ob sie diese Startklasse wiederfinden können, wo sie ja wirklich dann auch sehr, sehr stark agiert haben über vielen Wettkämpfen, muss man mal gucken. Starke deutsche Mannschaft haben wir aber auf jeden Fall, da muss man ganz gar keine Gedanken machen. Tobi, Stefan Laie, starken Wettkampf gezeigt, weil der Schuss hat gesagt, der gewinnt irgendwann Podestplatz, direkt im ersten Einzelspringen Zweiter geworden, auch ein Karl Geiger mit einem guten 9. Platz und auch ansonsten Markus Eisenbichler sollte man nicht außer Acht lassen und auch einen David Siegler hat einen guten Wettkampf gezeigt, also da stimmt es im deutschen Team noch wirklich sehr, sehr gut.
Absolut und ich glaube, das was für Freitag und Wellinger so ein kleiner Vorteil ist, dass sie nicht alles alleine machen müssen, ist gerade für die Jungs in der in Anführungsstrichen zweiten Reihe natürlich ein Riesenvorteil. Also Geiger und Laie, die können total befreit aufspringen. Und wir haben es ja in Whistler gesehen. Zweiter Platz, Stefan Laie war wirklich das ganze Wochenende auch im Teamspringen und schon in der Qualifikation eine wirklich überragende Leistung. Auch Karl Geiger war sehr überzeugend. Und die zwei in Kombination mit den Zweien, auf denen der Druck lastet, ist natürlich eine super komfortable Situation. Vielleicht zu Geiger und zu Laie. Die haben im Sommer auch das Material gewechselt. Waren beide im Sommer Grand Prix ganz gut. Und ich habe mit Karl Geiger auch telefoniert und er hat auch gesagt, so, es tut einfach mal gut, wenn es nur der Sommer Grand Prix ist, mal zu sehen, hey, ich kann auch mal ganz oben stehen. Und da so ein bisschen Luft zu schnuppern, wie es sein kann, in Kombination mit dem Materialwechsel und diesem unfassbar breit aufgestellten Team, das auch in der Qualität gut ist und die Jungs verstehen sich auch total gut. Also ich freue mich tatsächlich auf die Skisprungsaison. Aus deutscher Sicht waren wir seit Zeitgeneration Schmidt-Hannawald echt nicht mehr so gut aufgestellt.
Ja, Tobi, wir haben das deutsche Starke-Team angesprochen. Du hast erwähnt, Karl Geiger, Stefan Laie, die sind wirklich gut unterwegs gewesen im Sommer Grand Prix und jetzt auch wieder schon zu Beginn der Saison. Wer noch zurückkommen wird, jetzt auch den nächstes Jahr Severin Freund, der letzte Saison aufgrund einer Verletzung gefehlt hat. Was trauen wir ihm zu und was kann er wieder schaffen? Kommt er wieder an seine Form ran, wie er vor der Verletzung hatte?
Also das Potenzial hat er auf jeden Fall, aber er wird natürlich Zeit brauchen. Nach zwei Kreuzbandrissen, er war jetzt über 1,5 Jahre nicht dabei. Weiß er schon genau, wie er das Ganze dosieren muss. Er hat ja, obwohl er fit gewesen wäre, auf den Weltcup verzichtet jetzt auch in Whistler und sagt, er steigt in Kuusamo ein. Er will sich da noch einfach mal ein bisschen Zeit nehmen. Und wir sollten am Anfang noch nicht zu viel von ihm erwarten. Aber ich bin gespannt, wenn es Richtung Weltmeisterschaft geht. Weil ich glaube, Freund wird auch in diesem Teamsog jetzt ein bisschen mitschwimmen. Er kann da mehr oder weniger unter dem Radar jetzt sich langsam herantasten auf die Form. Und wenn der Körper mitspielt, er macht einen super guten Eindruck, ist in einer super guten Mannschaft, auch was die Stimmung, was die Mentalität angeht, dann kann es sein, dass er Richtung Weltmeisterschaft plötzlich wieder da ist. Es wäre ihm zu wünschen. Ich finde ihn einen super sympathischen Sportler. Und Respekt, dass er nach der Leidenszeit jetzt auch wieder angreift.
Ja, das ist doch wirklich sehr vielversprechend und das ist natürlich dann auch mit dem Blick auf die WM in Österreich natürlich sehr spannend. Vielleicht kann man dann Österreicher vor der eigenen Haustür vielleicht sogar schlagen, muss man mal gucken. Das wird mit Sicherheit eine spannende WM, eine spannende Saison im Skispringen und das werden wir natürlich auch genau beobachten. Wie auch alle anderen Sportarten, wir machen jetzt die nächste Pause und kommen zu einer Sportart, die noch nicht angefangen hast und zwar der nordischen Kombination jetzt gleich hier bei Kalt 90, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Double Trouble. 180! Der Dart Talk auf meinsportpodcast.de. Ob Ring,
Bull oder Bullseye. Jeder Wurf wird analysiert und diskutiert. Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Ich habe es angekündigt, wir gucken jetzt zur nordischen Kombination, die erst an diesem Wochenende anfangen wird mit dem ersten Weltcup in Ruka. Dort wird es dann losgehen und da wird es natürlich an den deutschen Ligen so ein bisschen die letzte Saison zu vergessen zu machen, Benni. War nicht so stark, gerade das Springen war das große Problemfeld der deutschen nordischen Kombinierer.
Ja, ich meine, nordische Kombination ist eigentlich so die Paradedisziplin im Wintersport. Was die Deutschen da so leisten, war eigentlich immer sehr beeindruckend. Jetzt letztes Jahr, es war zwar keine Katastrophe, Fabian Riesle Dritter, Rizek Vierter, Frenzel halt eben nur Achter, der sonst eigentlich immer für die Siege und auch Gesamtweltcup-Siege verantwortlich war. Aber das hat so diese Schwäche der Deutschen, hat dann Akito Watabe eben ausnutzen können, der vor letzter Saison so ein bisschen diesen Ruf als ewiger Zweiter hatte und jetzt dann deutlich sich letztes Jahr den Gesamtweltcup holen konnte und mit dem, denke ich, auch diese Saison auf jeden Fall zu rechnen ist.
Genau, am Ende dort 360 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Jan Schmid. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe mich für ihn sehr gefreut, Akito Watabe, weil er wirklich immer sagt, dieser ewige Zweite, der hat immer kämpfen müssen, war immer hinter Erik Frenzel und jetzt hat er sich diesen Gesamtweltcup holen können, wirklich starken Wettkampf gezeigt. Tobias, trotzdem aber wird es, glaube ich, für ihn schwierig, wenn die Deutschen wieder gerade auf der Schanze die Form finden, diesen Titel zu verteidigen.
Ich fand eigentlich ich glaube, wenn man die Saison ein bisschen im Detail betrachtet, war es eine super Saison für die Deutschen. Olympia, wie dieses Team dort dominiert hat, das war wirklich beeindruckend. Die haben alles in Grund und Boden gelaufen, vor allen Dingen auch auf der Schanze waren sie stärker und da lag der Fokus drauf. Da schließe ich mich so deiner Theorie ein bisschen an. Ich glaube, dass gerade Frenzel, der ja diesen Gesamtweltcup schon 5-mal, glaube ich, gewonnen hat und immer dominiert hat die letzten Jahre, hatte ein bisschen gesundheitliche Probleme und hat dann schnell gemerkt, was will ich denn? Will ich zum 6. Mal diese große Kugel gewinnen oder habe ich dann die großen Momente in Pyeongchang? Und er hat das alles auf dieses Event in Südkorea ausgerichtet. So war es bei Rizek auch, der, den ich im Sommer in Oberstdorf auch getroffen hat und er auch gesagt hat, er hat dann schon gemerkt, so dieser Gesamtweltcup ist für ihn nicht so wichtig. Für ihn waren es die Olympischen Spiele. Und wenn wir sehen, dass ein Riesle dann auch Dritter wurde, müssen wir die Saison, glaube ich, doch insgesamt als positiv bewerten. Und wie du es angedeutet hast, Sebastian, wenn die Deutschen ernst machen und sagen, wir wollen Richtung Gesamtweltcup gehen, dann wird es für Watabe und für Schmid unheimlich schwer, weil wir einfach da auch super breit und qualitativ absolut hochwertig aufgestellt sind.
Genau, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gerade die drei sind wirklich sehr, sehr gut. Und man hat noch mit Vincent Geiger jemand, der letzte Saison auch wirklich gute Eindrücke schon gezeigt hat und dann vielleicht auch noch das ganze Team ergänzen kann. Das ist wirklich sehr, sehr gut aus, was die Deutschen dort machen können. Kommen wir zu den Norwegern. Lukas, Jan Schmid, ich habe es angesprochen, Platz 2 im Gesamtweltcup. Auch Jürgen Grabert, einen guten Sommer, Winter gehabt mit Platz 5 am Ende letztes Jahr gewesen. Auch im Jahr Magnus Rieber, der ja gerade von der Schanze wirklich sehr, sehr stark ist, bei ihm schon daran, dass er im Laufe noch ein bisschen besser werden ist. Nur 41 bessere Läufe letztes Jahr gewesen. Da hatte noch Luft nach oben, ist aber natürlich noch ein junger Athlet.
Ja klar, der hat noch Zeit, der steht noch fast am Beginn seiner Karriere eigentlich, aber Norwegen natürlich, die sind ein großer Konkurrent für mich. Der Hauptkonkurrent von der starken deutschen Mannschaft. Norwegen hat die Nationenwertung gewonnen im letzten Jahr. Also die haben auch ähnlich wie die Deutschen, wie ich finde, die haben auch ihre vier Läufer, die jederzeit sozusagen explodieren können und die auch ein Rennen dominieren können. Ja.
Auf jeden Fall. Vier Läufe haben die Finnen zwar nicht die ganz so starksten, aber dafür haben sie mit Eero Hirvonen und Ilkka Herola zwar wirklich sehr, sehr starke Läufer, die auch mit Deutschen durchaus mithalten können. Ilkka Herola ist der zweitbeste Läufer insgesamt gewesen, wirklich ganz, ganz starke Zeit. Und ich denke auch gerade die beiden, Benni, die müssen wir gerade bei der WM für den Teamsprint auf jeden Fall auf der Rechnung haben.
Die sind auf jeden Fall sehr gefährlich, vor allem sind sie auch noch jung. Das heißt, sie können auch, denke ich, noch einen sehr großen Sprung gemacht haben, vor allem läuferisch diese Saison. Muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ob sie da jetzt um den Gesamtweltcup-Sieg mitkämpfen können, eher noch nicht. Aber vielleicht in 2, 3, 4 Jahren können wir da von denen auch schon als Gesamtweltcup-Sieger sprechen.
Genau, das müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Ich finde die beiden wirklich sehr, sehr spannend. Mal gucken auch, was die Franzosen dieses Jahr leisten können. Letzte Saison war es nicht so stark. Da hat Maxime Lehert, François Brault, die haben zwar mitgekämpft, aber die ganz großen Top-Leistungen haben sie nicht machen können. Jason Amichapuis, der sein Comeback gestartet hat, war auch unter Ferner liefen. Tobias, die Franzosen, können sie den nächsten Schritt machen oder werden sie weiter so hinter den Deutschen, Finnen, Österreicher und Norwegern die fünfte Kraft bilden?
Ja, ich glaube, dass nicht mehr drin ist. Also die, wir haben es ja durchgehend jetzt angesprochen, mit den Norwegern, dann auch was mit den Finnen dahinter passiert. Die Franzosen sind da einfach zu weit weg. Und da kann auch so ein Comeback von Jason Lamy-Chapuis, was er letztes Jahr schon ja gegeben hat, das kann vielleicht kleine Impulse setzen. Aber der Rückstand ist, wenn wir das Team betrachten, auf eine ganze Saison hinweg, ist der Rückstand zu groß. Bei einzelnen Events kann es Überraschungen geben, aber auf die komplette Sicht für die Saison sehe ich da ehrlich gesagt keine Chance.
Ja, das denke ich auch. Mal gucken, was die Österreicher zeigen werden. Damit kommen wir jetzt zu unserem Österreicher Lukas. Ich finde gerade die Österreicher, die sind im Springen immer so gut, so laufen, Bergwasser manchmal so ein bisschen. Gerade jetzt auch mit Blick auf die Heim-WM in Seefeld. Was traust du den Österreichern in der neuen Kombination zu?
Ja, ich traue ihnen doch nochmal eine Leistungssteigerung im Vergleich zum letzten Jahr zu, das muss ich schon sagen. Dieses Team ist äußerst interessant, weil es gibt einen Mix aus Routiniers, da denke ich an den Bernie Gruber, an den Wilhelm Denifel natürlich, die schon wahrscheinlich, vermutlich, ich weiß es nicht auswendig, ob sie sich schon dazu geäußert haben, aber vermutlich die Karriere auch beenden werden nach dieser Saison, nach der Heim-WM. Und dann gibt es natürlich auch noch den Luki Klapfer, der Bronze im Einzel bei Olympia geholt hat. Und dann gibt es die Jungen mit Philipp Orta, mit David Bommer. Das ist wirklich ein gutes Teamgefüge. Ich habe auch mit Bernie Gruber sprechen können vor der Saison. Der sagt das auch selber, das ist eine richtig coole Truppe. Aber es geht auch einfach darum, dass sie, das, und das sagt der Gruber auch selber, die Deutschen irgendwann wieder überflügelt werden müssen, sozusagen, weil die Deutschen sind das Maß aller Dinge, so denkt das österreichische Team über das Kräfteverhältnis und ja, es bedarf sehr, sehr viel harter Arbeit, um da die Lücke zu schließen.
Genau, da guckt man natürlich dann sehr, sehr gespannt darauf. Wer dort mit dabei sein wird, ob sie es schaffen werden, auch bei der Heim-WM dann vielleicht die Meisterschaft zu schaffen und auch der Lukas Klapfer, ob er seine Leistung bestätigen kann, ob er wieder diese Bronzemedaille holen kann, wie er es auch bei Olympia getan hat. Ansonsten, Benny, wenn wir mal gucken, haben wir sonst noch irgendwelchen Sportler vergessen, die wir noch groß erwähnen sollten? Ich finde zum Beispiel immer interessant Alessandro Pretin, der immer ein starker Läufer ist. Bei ihm hakert es halt von der Schanze und das ist natürlich dann schwierig.
Ja, die Schanze ist natürlich die Basis für ein gutes Ergebnis. Ansonsten finde ich, Björn Kircheisen wird diese Saison ja eben nicht mehr antreten, ist zurückgetreten, hat seine Karriere beendet. Seine sehr erfolgreiche, muss man dazu sagen. Aber für nächste Saison denke ich, auch mit Terence Weber haben die Deutschen noch einen zweiten sehr jungen Läufer, Schrägstrich Springer am Start, der was leisten kann. Manuel Feist muss man auch immer auf dem Zettel haben, kommt ja auch eher übers Springen. Ich denke, die Deutschen sind ganz gut aufgestellt, können sich da nicht beschweren. Ein Thomas Portek könnte man vielleicht noch erwähnen, der auch immer mal wieder gut ist, vor allem auch noch sehr jung ist. Das sind so auch noch Läufer, die man vielleicht auf dem Zettel haben sollte.
Meinen Tipp abgeben für den Gesamtweltcup-Sieger?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich glaube, dass Fabian Riesle das Ding macht. Der hat sich kontinuierlich gesteigert, hat bei Olympia die Silbermedaille gewonnen, dann mit dem Team die Goldmedaille und war hinten raus brutal. Und ich glaube, dass der richtig heiß ist und dass er auch seine Chance kennt. Mein Tipp, Fabian Riesle. Aber dafür kriege ich nach Saisonende vielleicht auf den Deckel.
Wenn er lieb ist, vielleicht, ja.
Wenn er es gewinnt, dann will ich aber ein Extra-Lob, ja.
Das wirst du auf jeden Fall uns allen bekommen. Hat noch jemand eine Bold Prediction für die Saison?
A Prediction vielleicht nicht. Ich will aber trotzdem noch auf eine kleine Sache hinweisen oder gar nicht so kleine Sache. Ich habe gelesen, dass jetzt zwar nicht in dieser Saison, aber bei der nächsten WM 2021 in Oberstdorf erstmals auch Bewerbe für die Frauen, Wettbewerbe für die Frauen ausgetragen werden. Und Mario Stecher, der sportliche Leiter vom ÖSV im nordischen Bereich, hat eben schon auch ein bisschen erzählt, dass es mittlerweile auch schon Nachwuchscamps gibt, speziell für Mädchen. Er spricht da von Camps von bis zu 40 Mädels, die da dabei sind. Also ich hoffe, dass das auch im Laufe bis zur WM dann auch professionalisiert wird sozusagen und dass wir auch bald einen tollen Frauenweltcup sehen werden in der nordischen Kombination.
Genau, das ist noch so die einzige Männerdomäne im nordischen Bereich. Und da wird es ein bisschen nach und nach gearbeitet. Man hat letztens schon so einen Kontinentalcup gehabt. Und dann wird es dann gearbeitet, dass man dann auch bis zur WM 2021 dann konkurrenzfähige Frauen hat. Und dann mal gucken, ob dann die deutsche Dominanz auch dort sein wird oder ob es dann mal ein bisschen durchgemischter wird und dass man dann auch andere Nationen mal vorne sehen kann.
Vielleicht ein witziger Funfact. Kennt ihr Hans-Jörg Jäckle noch, den Skispringer? Sagt euch das was?
Nein.
Lukas? Nein, sagt mir nichts.
Der war zur Generation Hannawald Schmidt so eher im zweiten, dritten Glied. Und seine Tochter, die ist 14, die Anna, die ist eine der besten Kombiniererinnen in dieser Jugendgeneration. Also ich finde es witzig, wie die Namen dann doch immer wieder so auftauchen. Und dass seine Tochter da vielleicht in Deutschland auch eine Pionierin sein kann.
Das haben wir natürlich dann im Auge, das vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber dann in den nächsten Jahren werden wir dann auf jeden Fall da auch mal drauf gucken, ob sie an die Erfolge ihres Vaters anknüpfen kann. Das war es zur nordischen Kombination. Wir machen jetzt die nächste Pause und kommen dann aufs Biathlon zu sprechen. Da freuen wir uns alle drauf. Das werden wieder heiße Wettkämpfe. Also bleibt dran, hier bei Kaltschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Am 1. April 2011 bereitet sich Rola El Halabi auf ihren großen Moment vor. In 10 Minuten soll die Boxerin um den WM-Gürtel kämpfen. Doch dazu wird es nicht kommen, denn ihr Stiefvater stürmt in die Kabine und versucht, die Tochter zum Krüppel zu schießen. Aber warum? Wie konnte es so weit kommen? Und wie ging es aus? Das erzähle ich euch in der neuen Ausgabe von
Tatort Sport. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, dem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist immer noch Sebastian Mühle und bei mir sind noch meine drei Experten, der Benny, der Lukas und der Tobias, die noch weiterhin dabei sind und mit uns vorausblicken wollen auf die kommende Saison. Und wir haben jetzt schon einige Sportarten abgehandelt und kommen jetzt zu einer Sportart, die auch sehr in Deutschland beliebt ist, den Biathlon. Und fangen dort auch dort an mit den Frauen. Wir sind heute ganz die Gentlemen und lassen den Damen immer den Vortritt. Und da gab es einiges zu vermelden im Sommer, muss man zugeben. Benny, wenn wir mal gucken, es gibt einige Sportlerinnen, die ihr Karriereende bestätigt haben. Daya Domrecha war nicht mehr mit dabei. Gabriela Kukulova wird wahrscheinlich auch nicht wiederkehren. Und noch Marie-Dorin Ampère werden zurücktreten. Also drei wirklich starke Biathletinnen, die den Weltcup verlassen werden.
Ja, der Weltcup wird ein bisschen leerer, hat man das Gefühl, weil auch Anastasia Kuzmina meinte, dass sie als Mutter jetzt nicht unbedingt zu jedem Weltcup-Ort hinreisen wird. Ob Laura Dahlmeier gesundheitlich so eine ganze Saison durchsteht, ist immer die Frage. Kaiser Meckerein ist jetzt auch schon 36, wie lange sie da jetzt auch noch weitermacht und ob sie da auch jetzt zu jedem Weltcup-Ort fährt. Das ist alles sehr interessant diese Saison, wer da überhaupt alle Rennen durchhält.
Genau, und damit ist natürlich die Frage nach dem Gesamtweltcup-Sieger, also Siegerin in diesem Fall, ja auch mit Sicherheit weit offen. Daher hat Domrecha in der letzten Saison Dritte gewesen, Anastasia Kuzmina in der letzten Saison Zweite gewesen. Und natürlich, aus solcher Sicht, legt sich natürlich der Blick Richtung Laura Dahlmeier, Tobi, in der letzten Saison Vierte gewesen, auch aufgrund von Verletzungsproblemen, nicht ganz nach vorne gekommen, hatte auch im Sommer keine einfache Vorbereitung, immer wieder verletzt gewesen. Aber die Chance für sie ist mit Sicherheit da auch den Gesamtweltcup wieder zu gewinnen.
Ja, was die Klasse angeht, auf jeden Fall. Die Frage bei ihr ist, ob sie es wirklich will, ob sie sich diesem Stress über eine ganze Saison über wirklich geben will. Du hast es angesprochen, die Probleme, die sie auch letzte Saison hatte und jetzt in der Vorbereitung, waren dann keine konkreten Verletzungen eigentlich. Es war oft das Immunsystem, das nicht mitgemacht hat. Ich glaube, dass wenn sie ernst machen will und wenn sie sagt, sie will den Gesamtweltcup holen und die Gesundheit mitspielt, dann ist sie die Top-Favoritin. Aber Laura Dahlmeier, da werden wir wahrscheinlich Woche für Woche schauen müssen, wie sie drauf ist, wie sie in die Saison kommt, was ihre Ziele dann tatsächlich auch sind. Aber trotzdem, ich bin zuversichtlich, was das deutsche Team angeht, weil es in der Breite auch tatsächlich gut aufgestellt ist. Und mit den Rücktritten, die ihr gerade schon angesprochen habt, entsteht natürlich oben Platz für die Athletinnen, die ein bisschen in der zweiten Reihe waren letzte Saison. Und da haben wir 3-4 gute noch hinten dran.
Genau, das kann man auf jeden Fall auch so sehen. Franziska Hildebrand mit Platz 9, Vanessa Hinn Platz 10 letzte Saison im Gesamtweltcup. Auch Denise Herrmann wirklich eine starke Saison gehabt, Platz 12 dort gehabt. Und dann haben wir schon mit Platz 16 auch jemand, die vorne Mitte laufen kann. Natürlich auch eine Franziska Preuß, aber auch bei ihr immer wieder ein bisschen Verletzungsprobleme. Aber also muss man sagen, wenn hier aus deutscher Sicht, da sind auch wirklich einige Damen, die dann auch diese Möglichkeiten auch nutzen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, selbst wenn da jetzt mal eine Dahlmeier oder auch eine Preuß gesundheitlich irgendwie fehlt, Maren Hammerschmidt würde ja am Anfang auch noch fehlen, weil sie sich operieren lassen musste. Die Heuchler-Schwestern sind da, die ja zum Beispiel Caroline Heuchler hatte letzte Saison im Sprint am Ende den 5. Platz. Nadine Heuchler hat schon mal ein Rennen gewonnen. Ich glaube auch in der Jugend kommt da in 2-3 Jahren vielleicht noch was nach. Also man kann sich auf keinen Fall beschweren. Ich denke, Biathlon Deutschland ist vor allem bei den Damen sehr gut aufgestellt.
Ja, bei den Damen auf jeden Fall sehr gut ausgestellt und das würden sich gerne die Österreicher auch wünschen, Lukas. Lisa-Therese Hauser hatte vor der Saison wirklich ein starkes Jahr gehabt, hat uns wirklich gut mithalten können. Letzte Saison nicht ganz so stark gewesen. Es ist wirklich so auffällig, dass gerade bei den Frauen im Biathlon relativ wenig zusammenläuft. Was ist so der Grund dafür?
Ja, du hast es angesprochen, die Lisa-Therese Hauser, die hat wirklich eine gute Saison hingelegt vor 2 Jahren. Da hat man wirklich geglaubt, okay, jetzt geht's los, jetzt rennt das sozusagen auch an bei den Damen, dass wir auch in Österreich bei den Damen eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen können. Leider ja, hat sich das letztes Jahr wieder ein bisschen in die andere Richtung entwickelt. Wir haben einfach bei den Damen auch noch zu große Schwächen aus meiner Sicht in der Loipe. Die Schießleistungen, die passen zum Teil schon, aber es muss wirklich unbedingt die Null stehen, um überhaupt in die Weltcup-Punkte zu kommen, weil die Defizite in der Loipe doch noch viel zu groß sind. Ja, was der Grund genau dafür ist, kann ich auch nicht genau sagen, aber daran gilt es zu arbeiten. Und wenn das nicht sich bessert, dann wird es auch schwer mit Spitzenplätzen. Ich hoffe natürlich für die Lisa Hauser, dass sie mal wieder in die Top 10 kommt regelmäßig. Ja.
Genau, gucken wir natürlich drauf. Du hast die Schießquoten angesprochen. 87% Trefferquote letztes Jahr von Lisa-Therese Hauser. Also schon auf jeden Fall bei den besseren Schützen mit dabei gewesen. Mal gucken, ob sie dann die Saison da auch dann läuferisch ein bisschen drauf aufbauen kann. Tobi, gucken wir auch so ein bisschen dann auch vielleicht auf die Italienerinnen. Da ist ja auch die Chance da, das zu nutzen. Ne? Dorothea Ravia hat letzte Saison wieder eine starke Saison, nachdem sie im Jahr davor nicht so ganz stark gewesen ist. Sie ist mit Sicherheit auch jemand, die davon profitieren kann, dass dann auch einfach jetzt die Tür öffnet für sie.
Ja, total, total. Das, was ich gerade angesprochen hatte, dass wir oben jetzt einfach einige Top-Athletinnen haben, die nicht mehr an den Start gehen. Und bei Laura Dahlmeier, man abwarten muss, wie sie die Saison gestaltet. Ist dafür Dorothea Wierer natürlich ein Fenster offen. So wie ich es über die Deutschen gesagt habe, gilt es auch für sie und für Lisa Vitozzi, die 6. wurde im Gesamtweltcup und da auch wirklich eine gute Saison gefahren hat, auch aufs Podest gelaufen ist. Und das sind genau die Fenster, die sich jetzt öffnen. Und ich bin da guter Dinge, wenn Dahlmeier wirklich nicht ernst macht, dass wir eine ganz, ganz spannende Entscheidung haben um den Gesamtweltcup.
Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Auch letztes Jahr die Italiener wirklich sehr gut gewesen. 3. im Nationencup. Kurz hinter den Französinnen, die auch eine gute Läuferin mit dabei haben. Benny Anaïs Bescon letzte Saison Platz 7 gewesen. Auch eine Justine Brezas, die auch immer mal wieder für einen Sieg gut ist. Also die Französinnen sind mit Sicherheit auch eine Nation, die davon profitieren kann und dann vielleicht auch mal wieder einen Gesamtweltcup-Siegerin stellen kann.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Brezas hat es mir sehr angetan. Die hatte letzte Saison eine riesen erste Saisonhälfte, dann krankheitsbedingt einige Male auch ausgefallen, beziehungsweise war einfach die Form nicht da. Wenn wir jetzt vorhin schon bei den World Predictions waren, bei den nordischen Kombinierern, ich glaube, die kann zumindest aufs Podest im Gesamtweltcup kommen, wenn da so viele Lücken da vorne sind. Von der halte ich tatsächlich sehr, sehr viel, wenn sie im Schießstand vielleicht noch pro Schuss 2 Sekunden schneller schießt und dann auch ein paar mehr Schüsse das Ziel treffen. Da ist da sehr viel möglich. Auch eine Espes Core ist natürlich sehr erfahrene. Celia Aymonier kann sehr schnell laufen, Laufbestzeiten setzen. Ich denke, die Französinnen sind auch in Staffeln sehr weit vorne mit anzusetzen.
Genau, man sollte sie auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Dafür ist das Team wirklich sehr, sehr breit auch aufgestellt, sehr stark aufgestellt. Deswegen werden wir natürlich da genau unter Auge halten. Wir versprechen uns, wie gesagt, eine spannende Saisonhälfte, weil halt, wie gesagt, viele Frauen oder einige Frauen von den Top-Leuten nicht mit dabei sind, beziehungsweise ein bisschen kürzer trainieren werden. Mal gucken, vielleicht kann auch eine Veronika Witkova, die letzte Saison ja auch wirklich gut mit dabei gewesen ist, dort vorne mit reinstoßen, Platz 8 letzte Saison im Gesamtweltcup gewesen, aber auch die Ukrainerin mit einer Vita Semenko oder auch eine Julia Dzyma sollte man nicht außer Acht lassen. Also von daher deutet vieles auf eine spannende Saison hin. Da müssen wir gucken, bei den Herren, zu denen wir jetzt gleich kommen, wird es mit Sicherheit nicht ganz so spannend, weil da haben wir mit Martin Foucault und Jonas Tinius Bö zwei absolut starke Läufer, die dort das Rennen wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Aber dazu gleich mehr hier bei Kaltschutz, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Kaltschnäuzig, sich euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben es angekündigt, wir gucken jetzt zu den Herren der Schöpfung bei dem Biathlon-Weltcup. Und ich habe schon angesprochen, da gibt es zwei Leute, die vorne weggehen, wie sonst was. Johannes Tinius Bø und Martin Foucault. Und Martin Foucault hat in den letzten 7 Jahren den Gesamtweltcup gewonnen. Also er hat Ähnliches geschafft, wie auch Marcel Hirscher bei den Ski-Alpinen-Herren. Und schickt sich an, genau das Gleiche wieder zu wiederholen. Denkst du, Tobias, kann Martin Foucault das erneut schaffen?
Ja, definitiv. Ich glaube, der Vergleich zu Hirscher ist aus der Sicht gut, dass er einfach ein Jahrhundert-Biathlet ist, so wie Hirscher ein Jahrhundert-Skifahrer ist, der wirklich alles gewonnen hat und diese ganze Szene dominiert und auch prägt. Bei ihm stimmt die Mischung einfach seit Jahren, was das Laufen, was das Schießen angeht und vor allen Dingen das Mentale. Und ich wüsste nicht, wie er es über den Sommer so verlernt haben soll, dass er da keine Rolle spielt. Und was noch an Ski Alpin erinnert, ist dieser super Zweikampf da an der Spitze. Und ja, Johannes Tinius Bø ist aber näher dran, als es Christoffersen im Ski Alpin ist. Deswegen, ja, ich freue mich auf einen tollen Zweikampf, aber Favorit ist Foucault.
Genau, das glaube ich auch. Es wird auf jeden Fall ein spannender Zweikampf. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt drauf. Zumal Johannes Tinius Bø vielleicht ein bisschen noch in der Schießquote arbeiten muss. 85% getroffene Schüsse, während Martin Foucault bei 90%, was eine überragende Quote ist. Also für einen Mann seiner Klasse ist er wirklich sehr, sehr stark. Wo bin ich bei Tinius Bø vielleicht als ein bisschen besseren Läufer sehe, aber die Vergleiche, glaube ich, zum Ski-Alpin sind wirklich sehr treffend. Lukas, auch glaube ich, zumal auch, weil wir da auch wieder einen Norweger dabei haben, der auch so ein bisschen derjenige ist, der so ein bisschen in die Röhre guckt.
Vielleicht fällt dir der Johannes Tinius Bø als besserer Läufer auch deswegen auf, weil der Martin Foucault einfach so oft schon so weit in Führung liegt, dass er gar nicht mehr alles zeigen muss. Ja?
Stimmt.
Also das ist ja wirklich, er ist ein Ausnahmeathlet. Wir haben, glaube ich, schon genug über ihn gesagt. Ja, ich freue mich auch auf diesen Zweikampf. Ich sehe das auch, wie mein Vorredner schon. Also das wird ein Zweikampf werden. Ich bin sehr gespannt. Aber ja, eben, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. So schlecht kann der Sommer gar nicht gewesen sein, dass die zwei da jetzt nicht wieder vorne mitmischen. Ja.
Genau, zumal er wahrscheinlich auch noch gefuchst sein wird, weil er bei der letzten WM nur einmal Gold gewonnen hat. Also das ist mit Sicherheit auch nicht so ganz an Ansprüchen genügend. Das war ja die WM, wo er unter anderem zwei Deutsche die Medaillen gewinnen konnten, aber dazu dann gleich mehr, weil ich erstmal gucken möchte, Benny, wer denn dahinter die Chance hat, der drittbeste Biathlet zu werden, weil wir müssen ganz ehrlich sein, an den beiden vorbeikommt, ist es schwierig, vielleicht mal in dem Rennen, kann es durchaus mal funktionieren, aber über die ganze Saison gesehen wird es doch noch sehr, sehr schwierig. Ist dann Anton Čipulín oder wer anders derjenige, der dann Platz rein belegen wird?
Ich denke, Čipulín hat auf jeden Fall sehr gute Karten, weil er läuferisch vielleicht der Einzige ist, der da so richtig mithalten kann. Und wenn es dann am Schießstand vielleicht nochmal ganz gut läuft, dann kann er da, denke ich, auf jeden Fall diesen Best of the Rest Platz quasi sich holen. Aber auch einen Arndt Peiffer sollte man nicht abschreiben. Ich denke, Simon Schemp kann diese Saison wieder eine etwas größere Rolle spielen. Lukas Hofer, Jakob Fackt ist jetzt letzte Saison sehr gut zurückgekommen, wo dann vielleicht Lukas später noch ein bisschen mehr zu erzählen kann. Ich habe diese Saison auch recht große Hoffnung auf Dominik Landetinger, weil der, soweit ich das mitbekommen habe, zum ersten Mal seit wahrscheinlich seinem ganzen Leben verletzungsfrei und krankheitsfrei durch die Vorbereitung gekommen ist. Der kann da sicherlich auch vielleicht ein Wort mitreden diese Saison. Aber ich denke, der Kampf um Platz 3 ist wahrscheinlich das Spannendste, was das Biathlon nächste Saison so zu bieten hat.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, auch gerade mit der WM. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Bevor wir zum Dominik Landetinger kommen und Lukas, möchte ich einmal noch zum Tobias kommen und da auch über ihn bei Simon Schemp sprechen, weil Simon Schemp letzte Saison ganz schlechte Schussquote, 81%, 7% schlechter als im Jahr davor. Und damit war es für ihn auch ganz schwierig, die Leistung zu wiederholen. Am Ende 12. geworden im Gesamtweltcup. Da ist mit Sicherheit auch bei ihm Luft oben. Da möchte ich mit dir auch dann besser machen dieses Jahr.
Die Klasse dazu hat er auf jeden Fall. Bei ihm war wirklich das Problem, dass er eigentlich sehr gut rausgekommen ist aus der Saison davor und letzte Saison am Anfang immer wieder Grippe, immer wieder Fieber, Erkältung, dass er nie angekommen ist in dieser Saison eigentlich. Und wenn man dann gerade den Anfang so ein bisschen verpasst und da auch unzufrieden ist, man steigt dann ein in den Weltcup und er hat bisschen gewirkt, als wolle er die Sachen erzwingen. Das ist im Biathlon schwierig und ja, die Schussquote, du hast es angesprochen, war dann natürlich so ein großer Faktor. Aber wenn die Gesundheit mitspielt und er das Mentale wieder voll in den Griff kriegt, ist er total dabei. Also überhaupt kein Thema.
Ja, das denke ich auch. Die Klasse ist wirklich vorhanden. Es geht wirklich darum, dass er dann auch gesund einfach bleiben kann, dass er dann auch so die Form einfach aufbauen kann und nicht wieder durch, ja, so solche Rückschläge dann noch ein bisschen was von der Form verliert. Kommen wir jetzt zu den Österreichern und damit auch Lukas. Wir haben es ja gerade gehört von Benny, Dominik Landetinger, fit gewesen durch die Saison, durch auch letzte Saison schon gute Schussquote gehabt. Was traust du ihm zu, beziehungsweise was traust du überhaupt dem österreichischen Team zu? Was könnt ihr dort erreichen dieses Jahr?
Ja, ich traue dem Dominik Landetinger schon wieder eine starke Saison zu. Es ist eben so, dass er letztes Jahr Probleme im Rücken gehabt hat. Deswegen ist er erst, ich glaube, sogar nach Weihnachten erst eingestiegen in den Weltcup. Aber wenn der tendiert auch hin und wieder dazu, dass er zu viel trainiert, dass er schon im Training zu viel gibt und dann vielleicht die eine oder andere Erkältung, Krankheit aufreißt. Das ist ja generell ein Problem im Biathlon. Habe ihn auch dazu befragt, habe auch kurz die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen vor ein paar Wochen. Das schauen sie natürlich, dass sie das so gut wie es geht vermeiden, das ganze österreichische Team. Zusammen mit Landetinger muss man sicher den Julian Eberhardt erwähnen, der, wenn er alle trifft, dann kann er auch jedes Rennen gewinnen. Aber er kann halt auch leider alle 5 Scheiben stehen lassen. Ja, das ist halt leider ein bisschen das Problem, das wir beim Julian haben. Aber das weiß er. Daran arbeitet er auch hart, dass er seine Trefferquote verbessert. Und dann haben wir natürlich genau das Gegenteil, nämlich den Simon Eder, der erstens einmal dadurch auffällt, dass er Linksschütze ist und dadurch auffällt, dass er extrem spektakuläre Schießeinheiten hinlegen kann. Der ist ja einer der schnellsten Schützen im Feld. Ist jetzt auch Meister geworden im Sommer. Er hat sich den Staatsmeistertitel geholt. Also die Form scheint zu stimmen einmal, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Aber ich hoffe natürlich, dass der Simon dann auch auf der Loipe vielleicht noch ein bisschen zulegen kann im Vergleich zur letzten Saison. Und dann haben wir 3 Top-Athleten, ja, und die haben alle schon Weltcuprennen gewonnen. Ich hoffe, dass es auch in dieser Saison mal wieder was zu feiern gibt für das österreichische Team.
Ja, ist mit Sicherheit sehr spannend zu sehen sein. Ich finde auch, die Österreicher sollte man auf jeden Fall auch gerade für die Staffelwettbewerbe auf der Rechnung haben diese Saison. Das ist wirklich ein gutes Team, was dort beieinander ist. Kommen wir nochmal zu dir, Benny, und schauen nochmal ein bisschen auf die Überraschung, so ein bisschen von den Olympischen Spielen im letzten Jahr. Die schwedische Mannschaft, die da wirklich über alle überrascht hat mit dem Sebastian Samuelsson, der wirklich sehr, sehr stark gewesen ist, in Verfolgung dort Silber gewonnen hat und dann noch das Team, was die Staffel hat gewinnen können. Jetzt dieses Jahr Heim-WM steht dort auch für sie an. Was denkst du, was traust du den Schweden zu? Ich finde zum Beispiel Samuelsson, der hat echt verdammt viel Potenzial.
Ich glaube, dass man Samuelsson so ein bisschen mit Wellinger in der Hinsicht vergleichen kann, dass ich auch ihn für einen halte, der zum Höhepunkt fit ist. Das haben wir vorhin schon bei Wellinger so festgestellt. Und Samuelsson ist letzte Saison im Weltcup gar nicht mal so stark aufgetreten, hat vielleicht hier und da mal kurz gezeigt, ja, hey, ich kann was. Aber dann bei Olympia hat er wirklich sowas von überzeugt. Dann ja auch mit der schwedischen Staffel dann noch Gold geholt, die da auch vielleicht ein bisschen von den Bedingungen profitiert haben. Aber ihn halte ich für sehr interessant. Dann bei der Heim-WM in Östersund muss man alle schwedischen Staffeln, vor allem auch die Mixed-Staffel, dann bei den Damen auch noch mit Hanna Öberg, der Einzel-Olympiasiegerin, mehr als nur auf dem Zettel haben. Die sind sehr, sehr gefährlich und können da sehr viel erreichen.
Auf jeden Fall, die muss man auf dem Zettel haben. Sollte man auch immer die Norweger haben, wir haben es schon angesprochen, Jannis Hinjes Bø ist ja mit dabei, auch sein Bruder Taje Bø, auch jemand, der auch immer wieder überraschen kann. Aber jetzt hat man ja jetzt auch diese Saison wieder einen verloren, und zwar einen guten Olana Bjørndalen, der war ja schon vorher so ein bisschen außen vor, war nicht mehr ganz mit der große Rolle gespielt im norwegischen Team. Marina, ein absoluter Biathlet, vielleicht der Beste mit, ja, mit Martin Foucault, die jeweils dort agiert haben in Biathlon überhaupt. Und jetzt auch hat Emil Hekkel-Svensson sein Karriereende bekannt gegeben. Und damit ist so ein bisschen so eine Lücke entstanden beim norwegischen Team. Wenn wir jetzt natürlich gucken, Tobias, das wird schon jetzt schwierig für die Norweger, das gerade in der Staffel die Lücke zu kompensieren.
Ja, du hast es angesprochen, so ein Verlust ist natürlich unheimlich schwer zu kompensieren. Wenn die zwei Bös aber performen, ist trotzdem in Richtung Staffel immer was möglich. Weil wenn du zwei Athleten auf einem hohen Niveau hast, kannst du in der Staffel immer aufs Podest fahren. Und vielleicht, wer weiß, im Hintergrund, Potenzial wird in Norwegen da immer vorhanden sein, weil es eine Biathlon-Nation ist. Und ja, so ein Birkeland oder Labelund, die waren gut letzte Saison, können jetzt den nächsten Schritt machen und müssen sie auch, wenn sie tatsächlich Weltklasse werden wollen.
Ja, schauen wir mal, vielleicht kommt auch dort ein norwegischer Überraschungsmann her und kann dort der Staffel entsprechend helfen. Wir sind sehr, sehr gespannt drauf auf eine spannende Saison im Biathlon, die jetzt nicht diese Woche losgehen, sondern erst nächste Woche in Pokljuka werden noch die ersten Wettkämpfe stattfinden. Am 30. November ist dort der Tag, den ihr euch unbedingt im Kalender markieren solltet, beziehungsweise der 2. Dezember ist ja der erste Wettkampftag bei den 30. und dann noch die ersten Trainingswettkämpfe, Single-Mix und dann Mix-Staffeln werden dort anfangen, und da sind wir sehr gespannt drauf. Da werden natürlich auch schon vielleicht schon die ersten Richtungsweisungen kommen Richtung der WM, die dann im März stattfinden wird in Östersund. Also von daher unbedingt einschalten, aber auch unbedingt uns hören und noch dranbleiben, weil wir gehen jetzt gleich weiter in die Eiskanäle dieser Welt und gucken, was im Rodeln und im Bob die Saison erwarten kann aus solcher Sicht, aber natürlich auch die internationalen Athleten wollen mich außen vor lassen. Hier bei Karl Schnolz, euer Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Immer informiert sein, auch von unterwegs auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Karl Schnolz, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir kommen jetzt zu den Eiskanälen und machen dabei den Anfang mit den Rodlern, fangen und auch natürlich ganz gentlemanlike bei den Damen natürlich an und gucken natürlich dort auf die deutschen Damen, die das ja so ein bisschen beherrschen in den letzten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnt, muss man es ja schon fast nennen. Nathalie Geisenberger, letztes Jahr den Gesamtweltcup gewonnen, auch sie, sind wir ganz ehrlich, Tobias, wird wahrscheinlich nicht mehr zu schlagen sein.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie im Gesamtweltcup wirklich zu schlagen ist. Bei einzelnen Veranstaltungen kriegt sie schon Druck aus dem eigenen Team, aber auf Sicht ist sie mit Abstand die stärkste Rodlerin.
Ja, ich denke, das können wir auf jeden Fall so unterschreiben. Mit dabei gewesen ist ja auch die Rodlerin Diana Eidberger, Tatjana Hüfner und auch Julia Taubitz. Und Tatjana Hüfner hat jetzt vorher so bekannt gegeben, dass sie ihre Karriere beenden wird nach diesem Sommer, möchte nochmal bei einer WM mit dabei sein. Und da ist sie ja auch amtierende Weltmeisterin im Einzelsitzer und möchte mit Sicherheit auch diesen Titel verteidigen. Was denkst du, Benny, ist das für sie im Rahmen eine Möglichkeit oder wird das dann noch zu schwierig, Mathilde Geisenberger zu schlagen?
Ich denke, die Konkurrenz aus dem eigenen Team ist mit Geisenberger und Eidberger schon extrem stark, aber sie ist erfahren und sie wird schon ihre Wege finden, da vielleicht doch nochmal ihre Finger mit im Spiel zu haben. Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, dass sie diesen Titel da verteidigen kann, aber Geisenberger wird da schon, wenn jetzt keine Verletzung oder sonst was kommt, wird er als Favoritin reingehen.
Das denke ich auch, aber trotzdem, die jungen deutschen Damen machen dahinter durchaus für Aufmerksamkeit und möchten natürlich dann diese deutsche Dominanz, die es ja gibt, weiter fortsetzen. Ich denke auch gerade Diana Eidberger, Tobias, die hat letzte Saison wirklich ein starkes Jahr gezeigt, Platz 2 im Gesamtweltcup und sich wirklich ganz, ganz teuer verkauft in vielen Rennen.
Ja, also Diana Eidberger ist Zweite geworden, dann in auch diese Silbermedaille. Ich glaube, dass ihr das nochmal einen richtigen Kick gibt. Sie wird es mir verzeihen, die Jüngste ist sie nicht mehr mit 27, aber sie profitiert natürlich unheimlich von Nathalie Geisenberger. Die zwei sind auch sehr eng und trainieren auch viel zusammen. Und ja, sie hat eine Lockerheit, sie tut im Rodeln, finde ich, insgesamt sehr gut, weil sie eine unheimlich positive Person ist, die auch viel nach außen macht, auch mal bei einer DTM vorbeigeschaut hat zum Beispiel und den Sport da einfach auch sehr gut repräsentiert und qualitativ, ja, super. Also aus deutscher Sicht können wir da definitiv nicht klagen.
Nee, da können wir definitiv nicht klagen. Sind ja wirklich sehr erfolgsvoll in den letzten Jahren gewesen. Und dann gibt es dahinter, ja, durchaus ein Duo aus US-amerikanischen oder auch insgesamt amerikanischen Athletinnen, die dort versuchen reinzufahren, Erin Hamlin, Alex Gaff, eine Summer Bridger, die dort immer wieder versuchen, die Deutschen zu schlagen. Schaffen es auch teilweise dann auch, aber dann noch gerade bei den großen Events, muss man sagen, da tun sie sich, also da wird es dann doch dann schwierig, die Deutschen da zu beschlagen, Benny.
Ja, ich denke, mit Alex Gaff und Summer Bridger, die haben vor allem gegen Ende der Saison wirklich sehr gute Ergebnisse gezeigt. Auch eine Tatjana Ivanova muss man für Einzelsiege auf dem Zettel haben, aber der Gesamtweltcup, der geht nur über Nathalie Geisenberger.
Genau, am ehesten die Chance für die Damen. Es wird mit Sicherheit dann der Sprintweltcup, wo es vor 2 Jahren ja den nicht den deutschen Sieg gab. Dort hat damals Erin Hamlin gewonnen, vor der überraschenden zweiten Martina Kocher und dann Tatjana Hüfner auch Platz 3, die beste Deutsche dort gewesen. Also für dort ist mit Sicherheit was drinne für die nicht deutschen Damen. Da können sie vielleicht in einem Lauf, wenn sie alles perfekt treffen, da eine Überraschung für sorgen. Gucken wir das natürlich genau hin und kommen jetzt zu den Männern. Und da auch da gibt es mit Felix Loch natürlich jemanden, der sehr dominant aufgetreten ist, aber der dann den großen nur verpasst hat, bei Olympia den Titel nicht verteidigen konnte. Ich denke, Tobias, das wird an ihn nagen auf jeden Fall.
Ja, ich habe ihn getroffen im Ende August, war ich am Königssee zu einem Interview und der hat das eigentlich ganz gut beschrieben, dass er das aus seiner Sicht abgehakt hat, was da bei Olympia passiert ist, was ja wirklich tragisch war und er einfach voll fokussiert ist auf die neue Saison. Ich traue ihm das zu, er ist jetzt deutscher Meister geworden am Sonntag und was der große Unterschied ist zu den Damen, ist, dass die Konkurrenz bei den Herren natürlich einfach richtig groß ist. Also Lukas wird uns gleich, glaube ich, noch was zu den Österreichern sagen, aber wir haben die Fischschnaller noch aus Italien, dann die zwei extrem starken Russen mit Repelov und Pavlichenko. Das wird für Felix Loch ein wirklicher Kraftakt. Also da muss Felix sehr konstant sein und auch dann in der Bahn zeigen, dass er Olympia verarbeitet hat. Ich traue es ihm zu, er hat so viel gewonnen in seiner Karriere und hat auf mich einen extrem guten und gelösten Eindruck auch gemacht. Und das wird wirklich eine spannende Geschichte. Ein Selbstläufer wird es definitiv nicht für Felix.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also da muss er wirklich alles aufbieten und seine Top-Leistung auf jeden Fall dort wieder abrufen. Und kommen wir zu den Österreichern, Lukas. Ich habe mal geguckt, amtierender Weltmeister im Sprint und im Einzel und amtierender Olympiasieger sind die Österreicher. Also das ist dann doch etwas überraschend. Ich glaube, damit hat vor 3-4 Jahren, glaube ich, keiner gerechnet.
Ja, das war natürlich, der David Gleischer war bei Olympia der große Nutznießer. Das war ja, glaube ich, drei Kurven vor Schluss, wie der Felix Loch den Fehler da eingebaut hat. Und auf einmal war der David Gleischer, der bis zu dem Zeitpunkt noch nie auf dem Podest war im Weltcup, auf einmal ist der Olympiasieger. Das nimmt ihm keiner mehr. Und ich hoffe natürlich, dass das so ein bisschen eine Initialzündung war für seine Karriere. Es war auch so, dass er jetzt ist er natürlich viel besser geschult, was den Umgang mit Medien betrifft. Man hat schon gemerkt, in Südkorea war er doch noch ein bisschen schüchtern, würde ich sagen. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Er ist auch zum Newcomer des Jahres gewählt worden. Sportler des Jahres hat nicht ganz gereicht. Da ist auch noch der Marcel Hirscher eine Nummer größer. Aber ich hoffe doch, dass das ein bisschen eine Initialzündung ist. Vielleicht sein Bruder, vielleicht nimmt er seinen Bruder gleich mit, der im Gegensatz zum David schon einmal auf dem Podium war, witzigerweise, der Nico Gleischer. Ja, und dann haben wir natürlich den, du hast es angesprochen, den Weltmeister mit Wolfgang Kindl. Allerdings hat sich der im Training am linken Handgelenk verletzt und er sagt selber, jetzt am Wochenende hat er gesagt, dass er selber noch die Schmerzen vor allem beim Tatzen, beim Start sehr stark spürt und das beeinträchtigt ihn doch noch sehr. Deswegen erwartet er sich auch für die erste Weltcup-Station jetzt in Innsbruck auch nicht allzu viel.
Genau, 24. 25. November geht's dort los. Also dieses Wochenende ist dort dann der Auftakt für die Rodler in Österreich. Mal gucken, was er dort machen kann. Dann wird es mit Sicherheit auch darum gehen, Benni, für die anderen deutschen Sportler dort den nächsten Schritt zu machen, nachdem jetzt Anni Langhahn eine Karriere beendet hat, auch sehr verletzungsgeplagt gewesen wie letzte Saison. Ja, müssen jetzt die Deutschen so ein bisschen den nächsten Schritt machen hinter Felix Loch, Johannes Ludwig, den Ralf Palik. Da fehlt sie manchmal so ein bisschen einfach an Konstanz, die dann durchaus mal aufs Podest fahren können, aber dann auch mal auf Platz 15 landen können. Das ist so ein Thema, da müssen sie dran arbeiten.
Auf jeden Fall, ich denke, die zwei haben an sich das Ding, um eben, wie du schon auch gesagt hast, aufs Podest zu kommen. Aber dann auch die Konstanz fehlt auf jeden Fall. Und wenn man dann jetzt auch mal schaut, Felix Loch, wenn der dann eben vielleicht auch mal den einen oder anderen schlechten Tag erwischt, dann waren die meistens noch zur Stelle, die beiden Deutschen mit Ludwig und Palik, aber es kann natürlich auch mal sehr böse enden und dann landet halt kein Deutscher in den Top 5 oder so, weil die Konkurrenz ist schon sehr stark beim Rodeln der Männer und die ist schon echt anstrengend, dass da gute Ergebnisse bei rumkommen.
Genau, wir haben es wirklich gesehen. Das ist wirklich ein sehr, sehr ausgeglichener Weltcup. Da darf man sich keine Fehler erlauben und natürlich dann auch bei der WM muss man wirklich 100%ig fit sein. Auch da fällt auf, muss man sagen, Tobias, so der Sprint ist so ein bisschen das Problemfeld der Deutschen. Also auch dort bei den Weltcups nicht so gut gewesen, auch bei der WM vor 2 Jahren auch nicht die Podestplätze dort holen können. Also da müssen die Deutschen noch ein bisschen dran arbeiten, wenn sie dort auch die Medaillen gewinnen wollen.
Ja, du hast absolut recht. Also von den Ergebnissen her war das im Vergleich zu normalen Wettbewerben, in Anführungsstrichen, nicht vergleichbar. Ich bin von diesem ganzen Wettbewerb Sprint nicht wirklich überzeugt. Es ist ein Rennen, in dem es um am Ende eine Zeit geht, in dem aber der Start letztlich keine Rolle spielt. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft, die natürlich auch von den ganzen Strukturen, von den Trainern, die dem Ganzen auch skeptisch gegenüberstehen. Ich habe mit Georg Hackl da auch drüber gesprochen, der das System auch nicht ganz greift und diesen Sprint als Wettbewerb so auch nicht ganz versteht. Was die Gründe sind, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass der Wettbewerb Sprint im Rodeln einfach nur nicht ausgereift ist. Und die Deutschen tatsächlich den Fokus darauf legen, wo sie wirklich ihre Spezialdisziplin haben. Und das ist einfach eine logische Rodelstrecke vom Start bis zum Ziel.
Das stimmt auf jeden Fall. Und das können zwei Jungs definitiv richtig gut. Letzte Saison bewiesen, Toni Eggert, Sascha Beneken. Wirklich fantastische Saison gehabt. Also bis auf den einen Sprint in Lillehammer und auf das Olympia immer Erster oder Zweiter gewesen. Und ganz ehrlich, Lukas, ich glaube nicht, dass da im Moment viel gegenspricht, dass es wieder passieren sollte, auch wenn sich jetzt Eggert im Oktober das Schienbein gebrochen hat, Warnbein gebrochen hat, so ist richtig.
Ja, genau, der hat auch mit einer Verletzung zu kämpfen, aber natürlich, ja, das sind die Dominatoren gewesen in der letzten Saison. Und mit Wendel Alt steht ja noch ein zweites Team vom deutschen Verband, Ante Portas, die auch dann einspringen werden, denke ich. Ja. Leider natürlich aus österreichischer Sicht muss ich sagen, dass Peter Penz, Georg Fischler zurückgetreten sind. Die sind in den Trainerstab im österreichischen Verband gewechselt. Und jetzt gibt es die Olympia-Vierten, gilt es, den Namen von den Olympia-Vierten sich zu merken. Thomas Steuer, Lorenz Koller ist also unser Team für die kommende Saison. Da wird sozusagen der volle Fokus auf die beiden gelegt. Sie haben auch teilweise das Material von Benz Fischler übernommen. Und wir sind ja, Österreich ist ja eine Doppelsitzer-Nation, auch wenn das vielleicht komisch klingen mag, mit den Schiegel-Brüdern, mit den Linger-Brüdern und jetzt auch mit Benz Fischler haben wir eigentlich immer bei den Großereignissen Medaillen errungen. Und ja, ich hoffe, dass Stoikoller da auch anschließen können, wenn auch man natürlich sagen muss, dass die deutschen Teams auch in dieser Disziplin, ja, im Eiskanal ganz große Favoriten sind natürlich.
Ja, und wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, da gibt es noch ein weiteres Doppel in Deutschland, Robin Goike, David Gamm, die jetzt deutsche Meister geworden sind, die auch letzte Saison schon im Weltcup aufs Podest gefahren sind. Bei Olympia hatten sie keinen Startplatz, weil nur zwei deutsche Teams zugelassen haben. Also wie es Lukas gesagt hat, was die Doppelsitze angeht. Wendel Ahr, die haben vielleicht noch als Info, die haben angekündigt, dass sie die gesamte Saison über konstant auf hohem Niveau fahren wollen. Die letzten Jahre war es immer so ein bisschen hinarbeiten auf die Großereignisse, langsam angehen lassen. Haben ja auch ihren Olympiasieg verteidigt in Pyeongchang. Obwohl Eckhard Bennington so dominant war über die Saison. Das sind tatsächlich meine Favoriten, weil Toni Eckert sich die schwere Verletzung auch zugezogen hat mit dem Wadenbeinbruch. Aber ja, Deutschland ist da auf dem Weg tatsächlich. Gewagte Prognose, aber vielleicht sogar die ersten drei Plätze im Gesamtweltcup zu belegen, was die Doppelsitze angeht.
Da würde ich nicht unbedingt großartig gegen argumentieren wollen, weil ich auch David Gang, Robin Goike wirklich für ein starkes Duo handle, was in den nächsten Jahren, die sind ja noch wirklich sehr, sehr jung, dann auch vorne mit dabei sein kann. Und auch wenn man da guckt, die Altbrüder werden auch nicht jünger. Also von daher mal gucken, wie das dann nächste Saison aussehen wird. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen sein. Kommen wir dann nochmal zu dir, Benny. Wer hast du sonst noch aus internationaler Sicht auf der Liste? Natürlich gerade die Six-Brüder, denke ich, sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lachen und auch gerade Mortis und Hölderman auch ein Duo, was mit Sicherheit auch mal angreifen kann und die Deutschen dort überraschen kann.
Genau, die waren ja Vierte und Fünfte dann jeweils, diese beiden Duos im Gesamtweltcup letzte Saison. Wen man vielleicht auch noch ein bisschen auf dem Zettel haben muss, die dann in der zweiten Saisonhälfte aber nicht immer an den Start gegangen sind, waren Oberstolz und Gruber. Das Duo kann sicherlich auch um die Podestplätze mitkämpfen, aber ich denke, wie schon gesagt, die Deutschen, die werden da diese Saison vermutlich wieder alles in Grund und Boden rodeln, was da so geht.
Genau, das wird wahrscheinlich so passieren und das ist wirklich eine starke Dominanz. Da muss man noch gucken, wie das auch dann bei der WM laufen wird, ob man da fortsetzen kann oder ob dann noch wieder einige andere Athleten ein bisschen die Deutschen ärgern können und dann auch wieder auch dort Weltmeisterschaftstitel gewinnen können. Wir bleiben dort auf jeden Fall dran. Und damit sind wir am Ende angekommen unserer heutigen Aufnahme. Es deutet vieles auf eine spannende Saison hier in den vielen Wettbewerben. Das sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Viele WMs, die dort anstehen, auch sehr gestaffelt. Das heißt, man kann den Fokus auch entsprechend auf die WMs dort lesen. Solltet auf jeden Fall dranbleiben, solltet uns verfolgen, denn es deutet, wie gesagt, vieles auf eine spannende Saison hin. Gerade auch Biathlon der Frauen, ein Wettbewerb, den wir genau im Auge behalten werden hier bei Kalsch90. Ansonsten könnt ihr euch mit uns Kontakt treten auf Kalsch90 bei Twitter und auch bei Facebook mit diesem jeweiligen Handle dort. Aber auch natürlich gerne in Rezension schreiben auf iTunes, zwar Miebsen 5 Sterne natürlich, aber auch gerne kritische Stimmen. Was können wir noch besser machen? Woran können wir noch arbeiten? Gerne natürlich auch Ideen an Leuten, die vielleicht mal einladen sollten oder auch wenn ihr dabei sein wollt, immer wieder mit uns in Kontakt treten. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei euch dreien bedanken. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf eine wirklich spannende Saison, auf eine hochklassige Saison, auch mit euch als Experten mit dabei. Und dann denken wir, werden wir auf jeden Fall die Saison gut begleiten können. Und das war es hier zu bei Kalsch90, eurem Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Kalsch90, der Wintersport-Talk auf meinsportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de.